Einen wunderschönen guten Morgen, weil ich sage guten Abend oder einfach moin. Und herzlich willkommen zur lustigsten Ehrenrunde des Jahres 2020. Vielleicht noch ist es lustig, wenn wir mit dem ersten Thema starten, was wir eigentlich ja erst nach dem Vorgeplänkel tun. Gibt es ein Vorgeplänkel? Ach, ich plänkel vor, ich muss ja mir wieder mitteilen, dass der gute Florian natürlich mit am Start ist, wie man hören konnte.
Moin!
Der offensichtlich gute Laune hat. Und der gute Olli, der offensichtlich Achselschweiß hat.
Das ist voll eklig. Ja, hallo. Nein, ich juckt hier gerade, weil ich mich rasiert habe
mit meinen Achseln. Du musst doch, im Gegensatz zu uns haben die Zuhörer kein Bild. Du brauchst dich jetzt nicht näher äußern.
Du bist oben ohne?
Ja. Krass. Ich weiß, das ist nicht so männlich, aber
mein Gott. Ist es nicht? Ich dachte.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das so eklig, wenn man so einen Busch unter den Arm hat. Oh, das ist irgendwie.
Ja, oder? Ich war eben noch mal oben. Ach so, oben ohne. Oh, Moment, das habe ich
nicht. Ja, das ist auch nicht meins, ey. Das ist auch nicht meins. Nee,
ne? Weil ich bin ja auch Saunagänger.
Ja, ich auch.
Und das sieht dann irgendwie. Ja, du auch?
Ja. Cool. Thema für heute übrigens Saunagänger.
Hier werden die wirklich wichtigen Themen besprochen. Nein, ich kriege bei heißer Luft, bei heißer, feuchter Luft schlecht Luft. Ich habe es mal versucht, ich kann das nicht.
Also es ist nicht geil, dass
du
schlecht Luft
kriegst. Ja, du hast eine Dachwohnung, von daher kann ich verstehen. Was hast du, Florian?
Ich sagte eben, genau als er sagte, ich kriege schlecht Luft, sagte ich, das ist echt geil, aber ich meine, das war nicht darauf bezogen. als wir auf Hochzeitsreise waren, da waren wir auf einem wunderbaren Kreuzfahrtschiff und da gab es auch eine Sauna, da konntest du mal aufs Meer gucken dabei, das war richtig cool.
Ja, das glaube ich, das ist echt cool, ja. Ja, bevor wir Kinder hatten, meine Frau und ich, wir waren auch so Saunagänger, wir haben ja alles so in Niedersachsen und auch ein bisschen in Ostdeutschland haben wir alles abgegrast.
Jeden Saunaclub.
Jeden Sauna, nicht, Club hört sich an wie so Sex, ich meine jetzt eher diese Wellness-Dinger natürlich. Ja. Ne? Und ja, das ist schon ziemlich cool, ja. Aber gut, das ist ja jetzt nicht das Thema.
Ich bin gerade da überlegen, ob wir vertiefen, dass ihr gerne fremde, nackte Menschen seht und deswegen verschiedene Sauna-Clubs abcheckt. Müssen wir da was wissen? Ich meine, jeder hat seinen Fetisch.
Ja, nö. Also ich gehe nicht in die Sauna, um mir nackte Menschen anzugucken. Die sehe ich schon auf der Arbeit oft genug. Auch in derselben Altersklasse.
Ja. Wie in derselben Altersklasse?
Es gehen viele ältere Leute in Saunas.
Ach so, so meinst du. Ich dachte gerade, du siehst auf der Arbeit viele in deiner Altersklasse, dachte ich.
Da sind nicht überwiegend die Menschen in meinem Alter.
Aber mal ganz ehrlich, geil wird man da eh nicht, wenn man jetzt in so eine 100-Grad-Sauna geht. Also finde ich zumindest. Dann denke ich da alles an, also denke ich nicht an Sex oder an irgendetwas.
Nee, ich auch nicht.
Sondern dann bin ich einfach nur platt irgendwie.
Und du registrierst das, dass da andere Leute sind, die nackt sind, aber.
Ja, richtig, das schon, aber.
Keine Ahnung, ich glaube, normale Leute, die sind da ganz entspannt, weil, keine Ahnung, du schwitzt dir da dann einen ab und hängst dann da rum.
Und alles hängt halt.
Alles hängt rum.
Ja, wie auch immer.
Und dann, wenn du dann dich mit Sack und Pack vom Boden geschliffen hast, dann geht's wieder raus. Und dann fängst du wieder an, klar zu denken und dann geht's dir aber gut.
Ja, liebe Zuhörer, und bevor wir über Genitalherpes sprechen, machen wir dann doch lieber wieder Feierabend.
Ich habe gehört, besser als Sex gibt's nicht mehr. Wir müssen ja irgendwie die Lücke jetzt so ein bisschen auffüllen.
Wie, besser als Sex? War das ein Podcast oder was?
Ja. Der war gut, habe ich gern gehört.
Ist viel bei gelernt, nehme ich an. Klingt so nach einem Podcast, wo man was lernt.
Oft mit dem Kopf.
Waren das diese beiden Mädels hier, die?
Das waren diese beiden Mädels. Genau. Und da habe ich oft den Kopf geschüttelt, weil manche Ansichten nicht so meins waren, aber das ist eben halt so, ne, dass Meinungen verschieden sind. Gut.
Gut. So wie bei uns.
Wir sind uns immer einig.
Und so ja. Wenn wir uns nicht einig sind, ne, wo kommen wir denn hin? Das ist ja eine geile Überleitung schon wieder.
Ja, das würde ja möglicherweise in Gewalt ausarten.
Aber ernsthaft.
Und das tut es jetzt auch. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Es stand mal fest, wir machen Gewalt. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das Thema reicht für eine ganze Ausgabe. Dann haben wir noch ein zweites Thema mit reingenommen, das ich jetzt noch nicht spoiler. Haha, damit ihr auch weiterhört. Obwohl, diese Ausgabe wird vermutlich, wenn ich es hinkriege, Timecode kriegen. Ich wurde jetzt zweimal darauf angesprochen, also werde ich mich mit dem Thema wohl auseinandersetzen müssen.
Steht das nicht eh im Titel dann?
Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist, ach ja, stimmt, der Titel spoilert ja immer. Gut, das nächste Thema ist dann Remaster, Remakes und so weiter und so fort. Da gehen wir dann aber zu dem Zeitpunkt tiefer ins Detail. Eigentlich ging es um den Blick hinter die Kulissen. Gewalt stand fest, denn das wollten wir das zweite dazu. Dann hieß es plötzlich vorher, fangen wir doch an mit Remaster und dem Thema. Nein, jetzt, dann haben wir uns geschlagen, hab gedacht, guck mal, wenn wir uns eh schlagen, können wir auch über Gewalt sprechen. Und wir sprechen nicht über Gewalt allgemein und ich hoffe auch nicht zu sehr über diese Scheiße, die über die letzten Jahre immer wieder mal aufkocht, wie...
Oh, nicht
die nee, genau, das Scheiße, möchte ich... Das, das oh, soll nee. Ja jetzt angeblich durch das Hanau da wieder aufgeploppt sein, wie ich gehört habe. Dass das Wort mal gefallen sein soll, mal wieder, aber egal. Ich muss ja gestehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob wir nun so wirklich ernsthaft festgelegt haben, inwieweit wir auf Gewalt in Videospielen eingehen. Also Gewalt, erstmal muss man festhalten, dass fast, also will ich meine, in vielen Spielen, gerade früher, bestand das Hauptspiel eigentlich dadurch, Probleme mit Gewalt zu lösen. Denn irgendwann mit der Zeit kamen sicherlich mal die Journeys und wie heißt es, The Last Tree und so Sachen, wo man auch gewaltfrei interagiert. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, das haue ich jetzt einfach mal direkt in den Raum, dass ich gehört habe, ich habe die Quellen nie recherchiert, dass damals als Journey bei Leuten zum Testspielen vorgeführt wurde, dass die dann versucht haben, sich irgendwo runterzuschubsen, krampfhaft oder irgendwie zu schädigen, weil da halt keine Gewalt drin vorkam. Also so sind dann wohl manche Menschen schon gepolt.
Aber ist ja normal. Ich meine, Gewalt bildet ja, oder ne, wenn man Spannung erzeugen will, ist ja Gewalt, Konflikte, Aggression ist ja immer, spielt ja immer eine Rolle. Sonst wäre es ja tatsächlich langweilig. Es sei denn, man hat, wie du schon sagst, so ein Kunstprojekt wie Journey oder Abzu oder was wir in der letzten Folge ja schon mal besprochen hatten. Da ist das ja nicht so der Fall. Und die funktionieren ja auch, die Spiele. Ne? Allerdings wäre es bei mir zu langweilig, wenn ich jetzt nur solche Spiele zocken würde.
Ja, nur, weiß ich nicht, ich finde, so eine Spiele muss man ja auch durchaus suchen, also wenn sie denn auch gut sollen sein oder im großen Leumund gut sind, dann sind die, glaube ich, recht überschaubar, also bilde ich mir ein, aber mein Horizont stimmt, ja, ist sicherlich, was das angeht, auch begrenzt. Mir fiel jetzt zum Beispiel gerade Brothers: The Tale of Two Sons ein, aber auch da wird ja Gewalt quasi thematisiert, nicht, dass man sie ausübt, soweit ich mich entsinne, aber sie wird trotzdem thematisiert.
Ja, so wie Life is Strange, glaube ich, ist es ja auch, ne? Gewalt wird thematisiert, aber du selber übst doch weniger Gewalt aus.
Das stimmt, ja.
Richtig?
Florian wollte gerade daran zweifeln, ob da Gewalt drin vorkommt.
Wir können ja einfach mal in die Runde fragen, was ist so euer, oder welches Spiel findet ihr so am gewaltvollsten oder welches Spiel schreckt euch ab? Vielleicht das ist mal so eine interessante Frage. Gibt es irgendein Spiel, was euch von der Gewalt oder von der Gewaltdarstellung abschreckt?
Ein bisschen hat es mich, also es ist richtig abschreckend, kann ich es nicht nennen, aber es hat mich schon angewidert. Ich weiß nicht, wir finden das passende Wort. Ich sag mal einfach den Titel Manhunt. Das habe ich halt damals mal angefangen, dass da ziemlich früh im Spiel fängt das schon an, dass du halt Menschen, du kriegst Anweisungen von jemandem, der dich mit einer Kamera verfolgt, so wie ich das mich entsinne, und Menschen, die dir begegnen, hast du mit dem, was dir zur Verfügung steht, umzubringen. Ich bin nie so weit gekommen, um zu beurteilen zu können, warum. Es ist eigentlich quasi, ist das, glaube ich, ein Snuff-Filmspiel. Ich weiß nicht, wie man das genau, wie gesagt, ich hab's nie, werde wahrscheinlich nie beenden, aber das beinhaltet halt, dass du ziemlich zu Anfang schon Leute tötest, indem du ihnen eine Plastiktüte über den Kopf ziehst und dir stickst oder eine Scherbe in den Hals haust und so eine Späßchen. Also das finde ich halt schon ziemlich hart an der Grenze. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo du auch bis heute nicht in Deutschland ohne weiteres rankommen wirst. Ist, glaube ich, ist das nicht sogar von Rockstar? Ja, und das, das ist schon auch, ich glaube, es hat sogar noch einen zweiten Teil bekommen.
Okay.
Und der ist, glaube ich, ist das nicht sogar im Irrenhaus oder sowas? Oder verwechsel ich das gerade mit Nightmare Creatures? Das war der zweite Teil, glaube ich, im Irrenhaus. Aber das war so eins, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, das habe ich halt trotzdem, ja gut, lange nicht gespielt. Aber so wirklich, dass ich sage so, oh, nee, das mache ich wieder aus, muss ich zugeben, das würde mir eher bei Filmen passieren als bei Spielen.
Naja, war jetzt nicht gleich die Frage, ob du es ausmachst, aber was dich einfach so einfach abschreckt, heißt ja nicht unbedingt, dass es dann gleich ausmacht. Kann ja sein, dass du trotzdem weiterspielst. Oder es ist nur eine bestimmte Szene im Spiel, was ansonsten vielleicht nicht so das ganze Zeit so als Thema hat.
Bei mir gibt es nur einen einzigen Titel, den ich nicht mal starten würde, wo ich gesagt habe, das ist eine Grenze, das geht mir persönlich tatsächlich zu weit, weil sonst alles andere an Gewaltdarstellung und Videospielen seit meiner Kindheit sogar hat mich noch nie gestört, bis zu egal was für ein Grad. Aber ich weiß nicht, wann es war, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sollte ja auf Steam ein Spiel rauskommen mit dem Namen Rape Day. Und da ging es eigentlich nur darum, dass man Frauen vergewaltigt, und das war für mich eine Form der Gewalt, wo ich gesagt habe, ja, das ist, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. So, ich verstehe die Faszination an Gewalt an sich, also an Blut und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen, ähnlich wie bei Horrorfilmen und so weiter, aber das war so für mich persönlich so eine Grenze, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht klar. Und das wäre so das Einzige, damit kann ich nichts anfangen, ja. Und das kann ich auch nicht verstehen.
Dann hast du dich wahrscheinlich auch nicht so weit damit befasst, um mir die Frage beantworten zu können, ob sich das nur so klischeetypisch darauf beschränkt, dass Männer Frauen vergewaltigen, oder kann man auch als Mann Mann, und wäre das bei dem Spiel egal gewesen, wenn es das geschafft hätte auf Steam, weißt du das?
Soweit ich das verstanden habe, ging es nur darum, dass du als Mann Frauen vergewaltigen kannst.
Ja, gut, das ist... Und läufst. Also nicht, dass ich jetzt das andere jetzt wesentlich mehr befürworten würde, aber das wäre ja so konsequent, wenn man sagt, es gibt ja manche Menschen, die sagen, wenn sie es im Spiel machen, vielleicht können sie das dann ihren Trieb ausüben, dass sie es nicht in real machen würden, wie realistisch das ist, weiß ich nicht, aber wenn man dann sagt, nur das Geschlecht, ist das ja alleine, finde ich, schon ein Grund, das nicht.
Ich glaube, wenn du so eine, ohne da jetzt in so eine medizinische Sparte abzudriften, aber ich glaube, wenn du so eine krankhafte Veranlagung hast, dann kickt dich so ein Spiel oder ein Film oder so nicht. Du musst das dann wahrscheinlich tatsächlich machen. So.
Ja, gut.
Naja. Es war jedenfalls schön, dass schnell reagiert worden ist. Das Spiel ist nie erschienen, zumindest nicht auf Steam, und das fand ich sehr gut.
Ich habe ja ehrlich gesagt, bis du gesagt hast, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich gedacht, du fängst an mit, ich wollte jetzt gerne mit dem Titel auftrumpfen, aber es war ein Jahr lang, genau, dass du mit Hatred kommst. Wo ja auch viele so, oh nee, und das ist zu viel, wo ich mir gedacht habe, erstmal ist das Spiel ist an sich völlig banal und
Scheiße, ist das unfassbar öde.
Und also ich habe 3 Level geschafft.
Aber das war's. Ich hab's nur beim Kumpel gesehen, war einfach dieser Medienrummel und der Hype war da, deswegen habe ich gedacht, okay, guck's mal an. Ich habe früher als Jugendlicher sehr viel Postal 2 gespielt auf dem PC. Das war so unser Heiligtum, was Gewalt anging. Das war verboten, da konntest du alles machen, was man machen will. Und Hatred ist für mich eigentlich nur eine Top-Down-Version davon für die heutigen Kids, so, die das so kickt, weil das war ja damals, ich wollte ja gerne im Podcast auch über meine Jugend und Kindheit reden, wo das da angefangen hat mit der Gewalt in Videospielen. Und gerade in der Jugend, wo man dann so mit 13, 14 PC-Spieler war auf LAN-Partys und so weiter, da wurden immer die heftigsten Spiele ausgetauscht und unter anderem halt auch Postal 2, da bist du halt ein Typ, der eine Aufgabenliste bekommt, so, du hast eine Woche zu durchleben, die immer ein bisschen heftiger wird, und startet eigentlich nur damit, dass du eine Einkaufsliste kriegst, du sollst ein paar Sachen besorgen, und wie du dir das besorgst, ist egal, das heißt, du kannst ganz normal versuchen, irgendwie zum Beispiel in den Supermarkt einkaufen zu gehen, du kannst aber auch den Kassierer erschießen, du kannst ihn köpfen, du kannst ihn anzünden, du kannst ihn anpissen, kannst ihn treten, kannst alles Mögliche machen. Und ja, das ist natürlich für Jugendliche und für Kids, auch wenn das so der Staat nicht nachvollziehen kann oder viele Erwachsene nicht nachvollziehen kann, das ist für die halt krass, weil das verboten ist und heftig. Aber das hat uns, ich kenne niemanden, der jemals ein Spiel gespielt hat mit viel Gewalt und es gut fand, weil er gesagt hat, ich würde das gerne in einem echten Leben oder so machen. Da findet immer eine klare Trennung statt. Das ist bei mir bis heute auch noch so. Und ich glaube auch nicht, dass gesunde Menschen da irgendwie eine Verbindung zwischen Realität und Spiel verlieren können.
Ich würde gerne übrigens nochmal, bevor wir weiter abtreffen, nicht bevor wir von dem weggehen, von der eigentlichen Frage, die Olli hatte. Weil Olli, du hast die Frage gestellt, ob uns Spiele abgeschreckt haben. Hattest du denn selbst, hast du nämlich noch keins genannt, ob es bei dir eins gibt?
Ach so, ja, ich kenne 2 Spiele. Eins, das kennt ihr vielleicht gar nicht, weil das schon sehr, sehr lange her ist. Und zwar ist das Custer's Revenge, das damals auf dem Atari 2600 erschienen ist. Kennst du? Ja. Und zwar war das da ein Kumpel von mir, der hatte einen Vater gehabt, der halt in den USA gearbeitet hat und der hat halt immer so Spiele mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch erschienen ist,
Nein.
Das Spiel. Ist nicht, ne? Jedenfalls, da habe ich das aber gesehen und naja, gut, damals war es halt noch, die Grafik war ja schon sehr rudimentär, aber geht da darum, das spielt man halt den General Custer und du musstest da, ich meine, irgendwie eine Indianerin, die am Marterpfahl irgendwie gefesselt war, vergewaltigen
genau,
und musstest versuchen.
Da, ne? Du startest links als General Custer und dann kommen Speere,
dann
wo du ausweichen musst und am Ende ist die Indianerin und die hat er dann vergewaltigt, so, das ist halt...
Also das fand ich als Kind, ich war damals 12 oder so, oder 13, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht genau, wann er das Spiel hatte, und ich fand es schon ziemlich abstoßend so. Und das andere war, was ich genauso abstoßend fand, obwohl das eigentlich nur so Zahlen waren, das war KZ-Manager, das ist...
C64.
Auf dem C64, das ist so nach Kaiser, glaube ich, wurde das gemacht, irgendwie hat einer irgendwie... das so neu programmiert und das fand ich total ätzend. Also das war, da war ich schon älter, ich weiß gar nicht wie alt, 14, 15, 16 irgendwie, keine Ahnung, so in einem Dreh. Und das fand ich so abstoßend, dass, obwohl man da ja gar nichts gesehen hat, ne? Aber es ist egal, irgendwie, es ging einfach nur darum, möglichst effizienter irgendwie Menschen zu töten und das fand ich total widerlich irgendwie. Das waren so die ersten Spiele, die ich richtig abschreckend fand. Also
okay, die kannte ich beide nicht.
Also ich kenne die durch Videos und so, wenn irgendwie mal Angry Video Game Nerd hatte zum Beispiel mal Atari Porn Games Folge, da war das General Custer Ding mit bei und das KZ Manager Ding kenne ich in irgendeine Folge über verbotene C64 Spiele oder irgendwie so von irgendjemanden, da kenne ich das her, aber da stimmt, an die Dinger denke ich gar nicht mehr heutzutage, weil die habe ich nie gespielt und das so weit weg, das ist einfach. Ja, aber...
Um mal was Aktuelles zu bringen, was ich jetzt auch, das ist vielleicht jetzt nicht so brutal, aber was ich auch so ein bisschen unmoralisch finde, ist halt das Assassin's Creed Odyssey. Ich spiele das sehr gerne, ich finde das richtig geil, aber das ist so irgendwie, gut, er ist ein Söldner, der Typ, also den man spielt und dann heißt es irgendwie, ja, ey, hier, was weiß ich, der betrügt meine Frau, kannst du mal eben umbringen? Ja, alles klar. Was kriege ich dafür? Ja, Geld. Okay, dann laufe ich da auch schnell hin, irgendwie 500 Meter weiter, kill den schnell und dann gehe ich wieder zu der Frau oder zum Mann irgendwie und kriege dann die Kohle. Das ist so alles so wahllos. Also ich finde es ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also das, solche Aufträge hat man ja ständig. So. Wie gesagt, ich mag dieses Spiel eigentlich gerne, aber nicht aufgrund dessen, sondern wegen der Hauptstory mehr oder weniger. Aber die, teilweise so diese Nebenquests, die halt so gestrickt sind, irgendwie finde ich dann auch schon ein bisschen fragwürdig. Jetzt nicht so abschreckend, was die Gewalt angeht, aber schon ein bisschen fragwürdig, ja.
Das könnte ich noch toppen mit einer Trophäe in Red Dead Redemption 1, die du dafür kriegst, wenn du eine Frau fesselst und sie auf die Gleise legst und vom Zug überfahren lässt.
Da gab es eine Trophäe für?
Okay.
Ja.
Wie hieß denn die? Was muss da eine Begründung haben irgendwie? Was war das denn?
Ja, es ist ein Western-Film-Klischee, ne? Die gefesselte Frau auf den Bahnschienen.
Also die war nicht irgendwie die Anführerin einer bitterbösen Bande?
Nein,
oder?
Nein, du kriegst die Trophäe, wenn du irgendeine Frau einfach... Oder ich glaube, es muss nicht mal eine Frau sein, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn du jemanden gefesselt auf die Bahngleise legst und vom Zug überfahren lässt.
Okay.
Aha.
Ich meine, ich finde das witzig, weil ich im Kopf gerade denke, so, Alter, was geht denn bei dir ab für sowas eine Trophäe? Weißt du, es gibt so viel Gewalt, die ich wie selbstverständlich auch ausübe in Videospielen, und dann kommt sowas daher, und ich denke, Alter, sind die nicht ganz dicht? Wenn ich aber GTA einfach stumpf, weißt du, ich will dann nur, wenn ich mir gar keine Mission verfolge und GTA einfach stumpf die Passanten überfahre, das finde ich lustig. Aber da denke ich gerade so, wie können die nur? Das ist auch, da merkt man auch manchmal, dass da irgendwie so noch nicht so alle Synapsen so richtig geordnet sind, zumindest bei mir.
Sagen wir es mal so, es gibt einen Grund, warum ich weiß, dass diese Trophäe existiert.
Yeah. Und,
das ist halt ein Western-Klischee, Mann. Jeder, der Western-Filme kennt, in jedem dritten Western passiert diese Szene, nur dass dann kein Zug drüber rollt. Und das war, ich glaube, mit das Erste, was ich gemacht habe.
Ja, so an sich, das auf die Gleise, das ist klar, die Szene so, jeder vor Augen, auch wenn ich nicht viel Western gucke, aber normalerweise kenne ich das so im Zusammenhang mit, man möchte dann irgendwelche Informationen von denen erpressen und zieht sie rechtzeitig vor dem Zug vielleicht wieder runter. Aber nein, Florian macht das nicht. Aha.
Nein, du kannst ja, wenn du da ein bisschen Rage-Modus rumrennst und da alles abballerst oder so, dann flüchten die Leute da und manche rennen lustig, dann habe ich die gefesselt. Naja, ist ja... Oh, das klingt schlimm, ey. Das ist ein Kackthema für eine Kackfolge in einem Land, wo das nicht gerne gehört wird.
Wo was nicht gerne gehört wird?
Dieses Thema, wenn einer positiv darüber redet, weil Leute, die nicht da mit diesem Bereich zu tun haben, das als krank erachten und nicht.
Ach, du meinst alte Menschen anderer Generationen, die hier politisch noch irgendwas zu sagen haben?
Können auch Gleichaltrige sein, aber ja, es ist ja immer witzigerweise so, ohne da zu groß abzudriften, aber wenn man über Filme dann redet, dann ist das gar nicht, dann das ist für alle selbstverständlich, dass es da sowas gibt, ne?
Ja, du, da können wir gerne aber weiter einsteigen. Das ist ja, liegt ja daran, dass sie A, immer noch nicht nachweisen können, ob oder ob nicht das irgendwelche Auswirkungen hat. Und zum einen, weil du beim Film einfach nur zuschaust. Du bist Zuschauer, du kannst das nicht selber beeinflussen. Das ist ja im Spiel, das werfen sie dann ja wohl auch immer wieder in den Diskussionstopf, wenn darum geht, dass man halt beim Spiel quasi ja nicht immer selber bestimmt, dass es so ist, aber im Prinzip dadurch, dass du spielst, bestimmst du ja, dass es so stattfinden kann. Und beim Film nicht, der ist so fertig vorgegeben, Punkt.
Da kann ich schon mal gleich eine große Frage an euch beide stellen. Was wäre für euch denn schlimmer, wenn ich einen Menschen im Spiel umbringen soll, ich drücke X oder A, meinetwegen auf Xbox, zum Zuschlagen, um den zu töten, oder wenn ich das Ganze in VR mache, mit einer Handbewegung?
Gute Frage.
Weil ich, also für mich persönlich ist VR, da geht es dann schon wieder in eine Richtung, wo ich sage, weiß ich nicht.
Witzigerweise, das ist so witzig, ich hatte gerade das Gefühl, du würdest auch hier Support hören, weil genau das habe ich heute, habe ich eine Folge gehört, wo sie das auch diskutiert haben, auch dass Gewalt und Horror in VR noch anders wirkt und schwerer zu verkraften ist, als wenn man das einfach nur auf dem Bildschirm flimmern sieht. Und deswegen, ich hatte ja ein, zwei Jahre lang eine VR-Brille, habe aber wenig da gespielt, muss ich gestehen. Ich habe mehr irgendwelche tanzenden Mädels angeguckt und bunte Spielchen gespielt.
Pornos.
Nein, nein, das irgendwelche kostenlosen Videos, die man sich angucken, waren keine, lassen wir das Thema. Jedenfalls, ich kann das
Moment,
nicht
beantworten. Moment. Du willst sagen, du hast dir nicht mal testweise zu Übungszwecken ein VR-Porno reingezogen?
Die Diskussion habe ich öfter mal mit verschiedenen Leuten. Ich halte nichts von, auch wir hatten die schon, ich halte nichts. Mir geben Pornos nichts.
Ich war beim Kumpel Matthias, Grüße an dieser Stelle, da habe ich das erste Mal VR gespielt. Da hat er eine richtig geile Demo gehabt. Das war echt abgespaced, so. Ich habe das ja sonst nicht. Dann war ich mit der Demo fertig. Ich so, hast du irgendein geiles Spiel? Also ja, ich habe sowas wie Counter-Strike, das ist richtig cool. Ist okay. Mach mal ein VR-Porno an, ich will mal sehen, wie das ist. Das wäre nicht so meine Welt, ey. Die Frau, die war oben und das war, als wenn so Godzilla vor dir steht. Die war so riesig, Alter. Das ist irgendwie komplett anders, als man sich das vorstellt. Oh, das war ein Kackvideo. Aber das Spiel danach, was so war wie Counter-Strike, war cool. Okay, Ende der Geschichte.
Aber Olli hatte was dazu zu sagen, was zu der Gewaltausübung, ob in VR oder.
Ja, ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Also es ist bei mir so, wenn ich einen Knopf drücke, klar, also ich denke mal schon, dass VR die Gewalt schon, ja klar, ich meine, du machst ja die Bewegung denn, ne? Also diese Schlagbewegung. Knopf drücken ist ein Knopf drücken. Wie ist das denn zum Beispiel, ich meine, klar, ich wollte jetzt nicht mit dieser Killerspielgeschichte anfangen und ich denke mal, wir sind ja auch alle psychisch gesund irgendwie, was jetzt Ego-Shooter zum Beispiel angeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die psychisch krank sind, die den Hang vielleicht oder ein komisches Verhältnis zu Gewalt haben, dass sie schon dafür anfällig ist. Was mir aufgefallen ist, und ich gebe eine Studie dazu, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Gewalt zu tun, und zwar Rennspiele. Wenn ich exzessiv zum Beispiel Forza spiele und ich fahre danach Auto, gleich danach, dann fahre ich anders Auto. Ich will nicht sagen aggressiver, aber so ein bisschen unvorsichtiger, sagen wir es mal so. Kennt ihr dieses? Und es gibt eine Studie dazu aus England, wo tatsächlich festgestellt wurde, die Menschen, die Rennspiele spielen, muss jetzt nicht unbedingt Forza sein, kann was anderes sein, die fahren tatsächlich unvorsichtiger. Ne? Also sie sind risikofreudiger, wenn sie auf der Straße sind, nachdem sie exzessiv ein Rennspiel gespielt haben. Jetzt nicht jetzt eine Viertelstunde, sondern wirklich ein bisschen länger. Dass sie dann tatsächlich risikofreudiger auch auf der Straße sind, was fatal sein kann.
Ja, ich würde den Spieß umdrehen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der Formel 1 spielt und da dann ganz normal fährt, dass der dann hinterher auf der Straße anders fährt. Ich glaube eher Menschen, die sowieso schon risikobereit sind und dann Spiele spielen wie Forza Horizon oder so und dann da auf den Kack hauen, überall andetschen. Ich glaube, die sind von vornherein sowieso schon risikobereitschaftsmäßiger. Nee,
also da kann ich mal aus... Das kann sein, also das will ich nicht ausschließen, dass es so welche Menschen gibt, ne? Aber ich bin halt, ich bin ja Berufskraftfahrer und ich fahre seit, keine Ahnung, 30 Jahren unfallfrei und ich fahre sehr viel und ich bin absolut nicht aggressiv. Auch, aber es ist schon so, ich meine jetzt auch nicht unbedingt aggressiv, dass ich jetzt andere Verkehrsteilnehmer unbedingt gefährde, also irgendwie zu dicht auffahren oder so, sondern einfach was, dass ich schneller in eine Kurve rein donnere oder so, weil man vielleicht teilweise auch unterschätzt. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich kann es schlecht sagen. In der Studie wurde das bestätigt, dass natürlich nicht alle, die sowas jetzt zocken, aber die, doch eine Mehrzahl wurde dann erhöht, festgestellt, dass die doch risikoreicher Auto fahren.
Ja, aber dein Problem ist, das Wort schnell und Berufskraftfahren, das passt nicht zusammen.
Warum?
Ja, hast du schon mal einen LKW gesehen, der schnell fahren kann?
Du, ich bin Berufskraftfahrer, ich fahre kein LKW. Ich kann LKW fahren und ich fahre auch gelegentlich LKW, aber ich bin Sprinterfahrer und die fahren 160.
Die fahren auf die Besenkesäule, das stimmt.
Das stimmt, aber ich bin nicht so
einer. Ich hatte ja, eben also nur gerade die Assoziation, also als du das mir erzählt hast, für Rennspiele und dann danach irgendwie rasanter fahren, übertrieben gesagt, ich hatte sofort ein Bildschirm im Kopf. Das habe ich, glaube ich, zweimal erlebt, wenn ich meiner Freundin aus dem Kino kam, aus einem Fast and Furious Film, wie danach die Bekloppten mit quietschenden Reifen und Parkplatz gefahren sind. Passt jetzt nicht so direkt in die Sparte, aber fiel mir gerade ein. Ich bin übrigens nochmal, bevor du, Florian, ich bin nämlich das Mittelding. Du hast ja eben, du hast ja jetzt die gesagt, von wegen, die darf ruhig fahren, fahren da außerhalb auch ruhig. Dann gibt's die, vielleicht die Variante von Olli, sind im Spiel schon risikobereiter und dementsprechend auch auf der Strecke vielleicht. Und ich bin das Mischding. So, ich würde fast behaupten, wie so normale Menschen. Ich lebe im Spiel aus, was ich auf der Straße nicht machen kann. Es gibt zum einen mein Auto nicht her und zum zweiten meine Angst nicht. So wie dicht auffahren und rasant fahren, und da fahre ich so, dass ich hoffentlich mein Auto heil zur Arbeit und zurückkriege und keine Strafzettel, weil das Geld kostet. Und in Forza, um da bei dem Beispiel schon zu bleiben, da habe ich dann plötzlich meine, keine Ahnung, was, mein Nissan Skyline unterm Arsch mit wie viel PS, da wird dann die Sau rausgelassen. Da darf ich auch alles rummähen, da passiert nichts, da kriege ich sogar Punkte für. Das ist, ich bilde mir halt ein, dass ich das komplett unterscheiden kann, Spiel und Realität und dementsprechend im Spiel die Sau rauslasse.
Naja, es ist bei mir halt, wie gesagt, ich habe noch zwei Arbeitskollegen, die selber auch Rennspiele zocken viel und wie gesagt, die fahren halt auch viel, die bestätigen mir das halt auch, ne? Also, dass die risikoreicher, das hört sich jetzt immer an wie, ich fahre jetzt, was weiß ich, 180 in ein Dorf rein oder so, das meine ich nicht, sondern einfach nur jetzt so, was weiß ich, da ist eine enge Straße irgendwie, ne? Und vorher fährt man da vorsichtig durch und die geben nur einfach Vollgas, so nach dem Motto, kann ja nichts groß passieren, so meine ich das eher, so, ne? Ob da jetzt ein Spiegel abfliegt oder so, wird schon nicht. Und so ist es bei mir auch. Also man hat so ein nicht mehr so diese Realität im Griff, glaube ich. Das legt sich dann ja wieder. Ne? Das ist jetzt nur vielleicht ein, zwei Tage oder so, ne? Und dann geht das auch wieder vorbei. Also wie gesagt, ich kann nur von mir reden und halt von den beiden Arbeitskollegen, die mir das auch bestätigt haben.
Also bei mir ist es tatsächlich nicht so. Ich bin grundsätzlich ein beschissener Autofahrer. Also ich habe das immer so manchmal, bei uns ist so ein Battle, weißt du, wir sind ja hier in der Stadt umzingelt von Niedersachsen und wir sagen immer, die haben Bauernkennzeichen so und die fahren halt immer scheiße, so klischee-mäßig. Das sind die, die nie blinken, das sind die, die immer im 50er-Zonen 30 fahren und so
weiter. Das sind bei uns die Cuxhavener.
Ja, meine ich ja. Haben wir ja auch, die mit
Cux-Kennzeichen. Ja, das sind doch Bekloppte, da braucht man nicht diskutieren.
Ja, aber so, dieses Phänomen, zack, das
10%
ist weniger Hörer. Ganz kurz mal, ja, aber das ist ja normal, ne?
Nein, also ich will auch was anderes neu.
Entschuldigung. Darf ich da ganz kurz, ganz kurz, eine Minute, ne? Weil es ist so, bei uns in Hannover zum Beispiel, also die in Hannover Kennzeichen haben, die kennen sich ja, die machen die Fahrschule oder den Fahrunterricht ja in der Stadt, da ist alles, da ist Riesenverkehr, die haben eine S-Bahn, bla 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 bla. So, und wenn dann Leute kommen mit Peiner-Kennzeichen zum Beispiel, das ist eine ganz kleine Stadt hier, eine Ministadt, die können da aber auch ihren Führerschein machen und wenn die dann in Hannover fahren, die sind völlig überfordert, die denken nicht daran, also nicht alle, aber für vielen ist das so, die blinken halt nicht, ne, oder wenn dann die S-Bahn kommt, wissen sie nicht, wie sie verhalten sollen, dann fahren sie total unsicher und dann halt teilweise auch wie die besenkten Säue. Und ich glaube, das Phänomen, das ist ganz, ganz häufig so. Das ist jetzt genauso, was ihr jetzt gerade auch erzählt, dass die aus dem Dorf, vom Dorf kommen und dann in eine Stadt fahren, dass die dann teilweise ich will nicht sagen scheiße fahren, aber dann halt vielleicht etwas unbeholfen sind. Ja. Weil dieses meistens sind die halt verunsichert.
Das gibt's ja bei uns nicht, weil das grenzt ja direkt an unsere Stadt an. Da ist kein Millimeter Landstraße dazwischen. Das heißt, sie machen ihre Fahrschule auch in Bremerhaven. Die lernen eigentlich genau das Gleiche, aber das ist es fällt wie immer, wenn man danach sucht, fällt einem dann nur sowas auf. Wahrscheinlich fahren alle gleich beschissen. Bei uns ist es halt so. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus. Ich habe manchmal auch das Bedürfnis, am liebsten, wenn ich ein Videospiel wäre, würde ich dieses Auto, was gerade rechts neben mir fährt, wie bescheuert, würde ich rechts zur Seite schieben oder sonst was. Oder von hinten einfach mal Gas geben und den Scheiß wegdrücken, weil er schon wieder in der 50er-Zone 30 fährt. Wir haben hier eine ganz, ganz... das klingt jetzt dumm. Wir haben eine ganz lange Straße. Diese Straße heißt Lange Straße. Und die ist, wenn du sie optisch siehst, sieht sie aus wie eine Nebenstraße, wo 30 ist. Aber diese ganze Straße, bis auf ein kurzes Stück von der Grundschule, ist 50. Und genau die Leute mit Koks-Kennzeichen, die schnallen das immer nicht. Natürlich sind auch Bremerhavener dabei, die das nicht schnallen. Aber das nervt so ab, weil das ist wirklich eine sehr lange Straße. Deswegen heißt sie Lange Straße. Und das nervt, wenn du dann so gefühlt 10 Minuten nur 30 fährst, 25, da hat man öfter mal das Bedürfnis, ein bisschen Gas zu geben und das Auto ein bisschen zu schieben. Aber mache ich natürlich nicht, denn das wäre unschön und teuer. Ja.
Ja, und jetzt nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, warum ich das überhaupt eingebracht habe. Wie gesagt, diese Studie, diese englische Studie, die besagt halt, dass das bei den meisten so tatsächlich zutrifft. Und ich habe mir dann halt die Frage gestellt, irgendwie, wenn jetzt psychische Kranke, also die jetzt nicht total beknackt sind, aber ne, die dann vielleicht irgendwie einen Waffenschein haben, die dann vielleicht auch diese Hemmungen verlieren oder einfach risikobereiter sind, wenn die exzessiv zum Beispiel Ego-Shooter spielen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich meine, wir sind ja alle keine Psychiater oder so, aber was meint ihr?
Du hast mich jetzt gerade wieder darauf gebracht, dass ich ursprünglich vor dem Autofahren was ganz anderes sagen wollte. Ich habe ja viel mit kranken Menschen zu tun und auch sehr viel mit psychisch erkrankten Menschen. Und ich wollte eigentlich, hat jetzt nichts mit den Waffen zu tun, ich wollte es eigentlich nur noch dazu sagen, ich glaube eigentlich nicht, dass für die dann ein Spiel ein Auslöser ist, dass sie dann gewalttätiger werden. Ich glaube, der Auslöser kann dann alles sein. Das kann ein Streitgespräch sein, das kann ein Film sein, das kann eine Serie sein, das kann eine Kinderzeichentrickserie sein. Wenn sie da den richtigen Trigger sehen, dann passiert das so. Und deswegen finde ich, sind die Spiele da genauso ausschlaggebend wie Filme und so weiter. Weil wenn einer so eine Veranlagung hat, dann braucht er nur einen Auslöser und das muss nicht zwangsweise ein Spiel sein. Ja, und
bei
den Waffen, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Waffe, eine echte in der Hand gehabt. Ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur von meinem Bruder erzählen, der halt beim Bund war und der sagte, das ist schon ein komisches Gefühl, eine Waffe in der Hand zu haben, eine Waffe abzufeuern. Und da hat man schon Respekt vor. So. Was ich jetzt nicht abschätzen kann, wie ist das mit Schützenvereinen? Ich war noch nie im Schützenverein. Ich weiß auch nicht, sind das auch echte Waffen sozusagen? Kann ich damit jemanden töten oder kann ich damit nur jemanden verletzen? Das Feeling.
Das sind schon echte Waffen. Also ich weiß, dass damals ein Kumpel von mir, der Vater war halt ein Schützenverein und die, so bis hier in Hildesheim, das waren alles oder fast alles Jäger, die sich denn da in dem Verein auch getroffen haben, die dann halt so ihre Zielgenauigkeit geübt haben oder so. Und ich durfte da auch damals schießen, verbotenerweise, aber in den 80ern war das alles nicht so streng irgendwie. Und klar, ich war dann auch erstmal, da war viel Respekt vor der Waffe und so, aber konnte halt auch mehrmals ballern irgendwie und irgendwann verlierst du da den Respekt. Weil du schießt ja da hinten auf so eine Zielscheibe, das macht dann keinen Unterschied mehr, ob du mit so einer Luftpistole schießt, die wir ja damals auch hatten, oder halt mit so einer echten Waffe. Da spielt es dann keine große Rolle mehr. Du hast sowieso so Kopfhörer auf, so Riesendinger. Und nach einer Weile, zumindest so als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist als Erwachsener, wo man natürlich noch mehr Background hat oder auch wahrscheinlich vernünftiger ist, sagen wir mal so. Aber gut.
Ich bin auch der Meinung, also ich meine, mein Gedächtnis ist in manchen Bereichen lückenhaft, aber ich war ja beim Bund und ich weiß auch, dass wir geschossen haben, weil ich mir so tolle Sachen gemerkt habe, wie bei der Pistole, 9 Warnschüsse und ein gezielter Wurf, weil man damit nichts trifft. Aber das nur so als lustige Anekdote. Aber ich kann mich zum einen weder daran erinnern, dass sie einen immensen Rückstoß gehabt hätte, weil das, gut, das waren die deutschen Waffen, die, weiß nicht, P9 und G36 oder, nee, G36 nicht, schieß mich tot, wie die Waffen hießen, keine Ahnung. Und wir haben halt so auf so eine Puppen oder Zielscheiben oder was das da war. Und muss man dazu sagen, dass ich erst mit 23 zum Bund gekommen bin und vorher schon Videospiele gespielt habe und auch Sachen wie Doom und so. Und ich weiß nicht, ob ein unvorbelasteter Mensch, der keine Waffe in der Hand hatte und keine virtuelle Waffe in der Hand hatte, ob der mehr Respekt davor hat, weil ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass ich da immensen Respekt vor gehabt hätte. Vielleicht ja, ich glaube, wenn einer da planlos mit rumhantiert und in meine Richtung, dann nehme ich zieh schon meinen Kopf weg.
Also bei mir ist es ja so, ich würde das nie freiwillig so in die Hand nehmen, wenn das jetzt nicht irgendeine Notfallsituation wäre oder so. Ich habe da ganz große, tiefe Abneigung, deswegen war ich ja auch nicht beim Bund gegen und das ist bei mir schon anders. Ich kann das auch, wenn ich so diese amerikanischen Verherrlichungen da sehe. Letztens habe ich Jackie Brown gesehen von Tarantino wieder, da ist ja so eine Sendung im Fernsehen, wo so halbnackte Weiber mit irgendwelchen Maschinengewehren ballern und das trifft es ja eigentlich ganz gut so. Diese Faszination an Waffen im echten Leben kann ich nicht so richtig nachvollziehen und deswegen ich würde eher zu den Leuten gehören, so ich würde da viel Abstand von halten, so auch egal, selbst wenn es nur ein Schießverein ist, hier, wie heißt das, Schützenverein oder so. Ist einfach nicht meine Welt. Wohingegen im Spiel ist mir das eigentlich alles scheißegal.
Ich möchte übrigens nochmal eine Brücke schlagen, es ist mir letztens aufgefallen, ich habe vor kurzem John Wick 3 geguckt. Da geht es ja auch ganz kurz zur Sache, und man weiß ja nun, das ist ja nun auch virtuell, ist ja ein Film. Und möchte das jetzt mal vergleichen mit Mortal Kombat. Und wenn jetzt Fragezeichen im Kopf kommen, warum? Bei Mortal Kombat gibt's ja diese X-Ray Moves, wo du siehst, wie sie, keine Ahnung, welche Knochen brechen und allen möglichen Scheiß da. Wo du mal, also mal abgesehen davon, dass sie nach den meisten X-Ray Moves müsste der Gegner in Wirklichkeit tot oder kampfunfähig sein. Aber die Brücke, die ich schlagen wollte, und das ist eine schöne Metapher, dass ich halt John Wick geguckt habe und das hat ziemlich früh im Film, im dritten Teil zumindest, zur Sache geht und da Szenen bei war, also wenn meine Freundin saß neben mir und die hat dann immer nur sehr sparsam geguckt, weil sie ein bisschen mit dem Tablet beschäftigt war und ich saß tatsächlich immer so, oh, ah, oh, so das, wo ich beim Film denke, so, ouch, oh, und das ist, das tut doch weh und im Film bei Mortal Kombat denke ich, haha, lustig, oh, ja, komm, ach, und komm, hau ich nochmal die Kniescheiben weg. Aber also ich mach da klar, komplett Unterschied.
Im Film, ja klar, aber im Film sind es ja auch echte Menschen.
Ja.
Ja, und bei Mortal Kombat, das sind Comicfiguren, also es sind gezeichnete Figuren. Ich glaube schon, dass man da einen Unterschied machen kann.
Also der Unterschied liegt einfach in der Inszenierung. Mortal Kombat ist ganz klar auf schwarzen Humor und Sarkasmus und sowas aufgebaut. Das soll witzig sein, die Leute sollen darüber lachen. Deswegen die Leute in Deutschland ja endlich mal so nach 20 Jahren begriffen, dass das nicht ernst gemeint ist und dass das ruhig ab 18 sein kann. Bei Filmen kommt es auch drauf an. Es gibt auch die Final Destinations, wo ich drüber lache, wenn da Sachen passieren. Also da gibt es genauso die Beispiele, die genauso sind wie Mortal Kombat. Das ist für mich wirklich ein und dasselbe. So. Und wenn ich dann irgendeinen Film habe wie Hostel oder so, wo das damals schon einigermaßen krass war für viele, so, das war ja komplett ernst gemeint. So. Das ist ja eine ganz andere Nummer.
Ja. Das stimmt schon, also auf die Inszenierung kommt es schon drauf an, wie ist der Film ausgelegt. Ist er auf schwarzen Humor, wie du schon sagst, Final Destination, oder ist er dann doch schon eher auf, so könnte es sein oder so könnte es passieren, so Thriller-mäßig irgendwie. Aber trotzdem würde ich sagen, auf so einem God of War, wo es ja jetzt nicht schwarzer Humor ist, ist es halt so gezeichnet, es ist nicht real, irgendwie kann man nicht vergleichen mit John Wick, ist auch nicht real, das ist nach einer Comic-Adaption irgendwie, aber trotzdem ist es da schon noch ein Unterschied, finde ich. Weil God of War ist schon so überzeichnet, aber eben nicht witzig, dass ich das schon nicht so eng sehe. Weil bei John Wick, okay, also da kann ich Kevin absolut verstehen. Weil es sind ja nun mal echte Menschen, also Schauspieler natürlich, aber es sind halt Menschen, die da gezeigt werden. Irgendwie. Und
naja, aber
God of War,
ich ne? sag mal, ja. John Wick ist auch hart überzeichnet. Ey. Fällt vom
Na klar, fucking Hoch natürlich. Aus,
steht auf und alles wieder gut und
aber ob das irgendein Teenie immer so unterscheiden kann, weiß ich nicht.
Der hat da ganz klar nichts verloren. So.
Ja Gott, 16-Jährige gucken sich auch den Film an 15-Jährige oder so, normal. Auch wenn er für, weiß gar nicht, ab 18 ist oder so.
Keine Ahnung.
Aber da dürfte sich keiner drüber beschweren, so, weil die haben da nichts verloren. So, wenn es ab 18 ist, ab 18. Dass es in der Realität anders ist, ist natürlich klar. Ne? Ich habe mit 6 war das, glaube ich, habe ich Jurassic Park gesehen. Davon hatte ich eine Woche Albträume. So, von diesen fucking T-Rex, wie er den Typen da auf Toilette frisst. Heutzutage finde ich die Szene unfassbar lustig. Ich glaube, damals im Kino, wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich mich da weggeschmissen. Weil die so dumm ist, so stumpf inszeniert. Oder bei Star Trek Next Generation. Ich bin ja übelst großer Star Trek-Fan. Und dann, da ist ja nie irgendwas mit expliziter Gewalt. Und dann guckst du Next Generation, wie einfach in einer Folge völlig random mit einem Phaser der Macker der Kopf aus nächster Nähe zerplatzt und so weiter. Das sind so Sachen, die sind dann einfach voll schockierend. Ey. Ja, naja, aber grundsätzlich sollte man sich schon an die Altersvorgaben halten. So. Und dann ist ja ganz klar, wenn du mit 12 irgendwas guckst, was ab 18 ist, ja, dann wird derjenige das wahrscheinlich eher noch nicht so zuordnen können.
Ja, das stimmt. Und habt ihr denn so Spiele, oder gibt es vielleicht als Beispiel irgendein Spiel, wo ihr sagt, okay, ich war einfach zum Beispiel einen schlechten Tag gehabt oder ich bin innerlich schon so sauer auf irgendwas auch immer oder generell schlechte Laune, kann man ja nicht immer unbedingt erklären. Und ihr habt denn ein Spiel, das muss jetzt gar kein gewaltvolles Spiel sein, aber gibt es denn Spiele, wo ihr das denn spielt und ihr danach euch besser fühlt? Das heißt, ihr habt Aggression abgebaut. Kennt ihr da ein Beispiel?
Mein Onkel, der hat immer erzählt, der wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder so 60. Und der hat erzählt, als damals Doom rauskam, dass er mit seiner Ehefrau, die haben das sich immer geteilt, wenn die einen schlechten Tag hatten, haben die immer Doom gespielt und dann ging es ihm besser. Da kenne ich das nur her. Ich persönlich kenne das gar nicht. Wenn ich einen schlechten Tag habe, ich spiele dann auch auf jeden Fall deutlich mehr Videospiele als alles andere. Aber dann geht es eher eigentlich darum, insgesamt aus diesen schlechten Tag hinter sich zu lassen, aus dieser Realität in irgendeine andere Welt abzutauchen. Das kann dann eigentlich auch ein Mario-Spiel sein, meinetwegen. Okay. Also bei mir muss das nicht irgendwie so zwingend mit Gewalt zu tun haben.
Bei mir würde das variieren. Das ist einmal, wenn ich so richtig beschissenen Tag hätte, würde ich wahrscheinlich gar nichts spielen. Dann würde ich mir irgendwo hinhocken. Dann hilft bei mir so oft habe ich dann Musik. So, da holt Musik mich dann wieder raus. Aber ansonsten könnte man so sagen, Doom, gutes Beispiel, weil eigentlich seit jeher keine menschlichen Gegner und das ist echt so, wenn man das nicht gerade auf höchsten Schwierigkeit gerade spielt, ist das anmachen, Waffe in die Hand, bupp, alles ummähen. Oder ansonsten könnte man auch gut wenn ich jetzt nicht so extrem dieser Tag, sondern halt nicht so gut drauf oder sowas, dann würde ich vielleicht wahrscheinlich sogar ein aktuelles Beispiel hier, Assassin's Creed Odyssey, wo einfach riesige Welten sind, schön farbig, hell, freundlich, abgesehen von den Gegnern, die man da hauen kann, aber so, das ist dann ein anderes, ne, dass du mal aus deinem, wie heißt dieses schöne Wort, Eskapismus, dass du aus deiner eigenen Welt rauskommst. Also da würde ich dann wahrscheinlich...
So was Florian sagte
ja, quasi. Genau. Ja. Das würde halt variieren.
Und umgekehrt, habt ihr dann da ein Spiel? Das heißt, sagen wir mal, ihr habt eigentlich einen ganz guten Tag, ihr habt gute Laune gehabt und ihr setzt euch abends hin und dann fangt ihr irgendein Spiel an. Also, wie gesagt, es muss jetzt nicht ein aggressives Spiel sein. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Ballerspiel sein, sage ich jetzt mal. Natürlich kann das sein, aber sag mal, habt ihr sowas schon mal erlebt, dass ihr eigentlich guten Tag hattet, gute Laune und dann spielt ihr dieses Spiel... Vielleicht ein Frustspiel, sowas wie Dark Souls oder so, und dann sagt er, okay, hey, scheiße, jetzt habe ich die Schnauze voll, dann macht er aus irgendwie und danach habt ihr schlechte Laune, kennt ihr sowas?
Also nach Dark Souls habe ich grundsätzlich schlechte Laune.
Ja, echt jetzt?
Ja, das ist ja nicht so mein Spiel. Ich fühlte mich ja damals vor dem Spiel mega verarscht, da habe ich ja schon bestimmt 3-mal im Podcast erzählt. Ist einfach nicht mein Ding.
Ja, gut, aber da kann man ja sagen, okay, das spiele ich nicht mehr, aber sagen wir mal, es kann ja auch ein Spiel sein, wo du jetzt sagst, okay, bei Dark Souls weißt du es ja jetzt, sag ich mal, aber das, was weiß ich, ich hatte zum Beispiel in meinem Video, habe ich ja angebracht, so Mario-Spiel zum Beispiel, das ist dann so teilweise, wenn man jetzt in späteren Levels, wo es dann wirklich knapp ist, da mit so irgendwelchen Sprungpassagen, dass mich das dann echt auf die Palme bringt, wo ich dann echt sage, leck mich am Arsch jetzt und danach habe ich echt schlechte Laune.
Ja gut, da kann ich das schlecht beantworten, ich versuche seit einem Dreivierteljahr Cuphead auf Expert durchzuspielen, also da kriege ich keine schlechte Laune von.
Nee, nicht. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, für heute reicht's so, ich komme jetzt nicht mehr weiter und du machst dann aus und danach ist für dich alles okay.
Ja.
Okay. Kevin?
Ich habe überlegt, währenddessen die ganze Zeit, ich kann auch nicht behaupten, glaube ich. Also, es gab es vielleicht mal, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so sehr, dass ich mich dann ja auch im Spiel mal festgebissen habe früher. Und dann währenddessen wirklich schlechte Laune hatte und vielleicht mal so 5 bis 10 Minütchen danach. Das ist dann wahrscheinlich dann auch mal so ein Crash Bandicoot oder irgendwelche. Das sind gerne mal so Spiele, die halt seicht anfangen und dann hart zulegen. Oder früher habe ich ja noch sehr viel Counter-Strike Source gespielt. Da kannst du ja auch haben, dass das Spaß macht. Und hier und da, gut, dann verlierst du mal, dann verlierst du mal mehr und plötzlich kommen noch irgendwelche Leute da drauf, die sich vielleicht auch ein Späßchen machen, dass sie genau wissen, auf dem Server sind keine Menschen, die gut spielen können, und dann hau ich die mal weg und dann kann ich Aggression kriegen, ja. Aber ich schlepp die schlechte Laune nicht lange mit mir rum danach.
Ja.
Mir ist doch was eingefallen. Ich spiele zu selten solche Spiele, deswegen bin ich da nicht so drauf gekommen. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr guter Verlierer und habe da nie ein Problem mit. Ich bin aber unglaublich schlecht in Fighting-Spielen und da auch nicht ein schlechter Verlierer, aber da verliere ich sehr schnell die Lust und kriege dann auch schlechte Laune. Das heißt, wenn ich jetzt alleine, ich habe mir letztes Jahr Dragon Ball FighterZ gekauft, meinetwegen, und ich spiele dann und ich verliere dann 4 Kämpfe, dann mache ich aus und habe einfach keinen Bock mehr und bin genervt. Das habe ich tatsächlich aber nur in dem Genre. Das habe ich auch, wenn ich zu zweit spiele. Ich verliere sehr schnell die Lust daran. Aber auf der anderen Seite verliere ich auch schnell die Lust darum, wenn ich öfter gewinne. Ich weiß es auch nicht. Nicht so mein Genre, aber meistens gewinne ich nicht. Wie ist es denn bei dir, du alter Fragesteller?
Ja, bei mir ist es eigentlich ganz klassisch. Wenn ich jetzt so Ballerspiele spiele, die stelle ich mir meistens auch auf leicht irgendwie. Und danach baue ich eigentlich Aggression ab, das klappt ganz gut. Aber was ich gemerkt habe, was richtig gut Aggression abbaut, sind so Strategiespiele. Gerade die stelle ich auch auf meist sehr leicht. Und dann gibt es ja dieses, Kevin, du kennst das bestimmt, ich weiß gar nicht, ob Florian, spielst du eigentlich auch so Strategie oder hast du das Spiel gespielt früher mal? Okay, dann kennt ihr ja sicherlich beides, dieses Rushen, das mache ich halt total gerne. Mhm. Das heißt irgendwie, man baut sich irgendwas auf, ganz egal, ob das jetzt eine Burg ist bei Stronghold oder irgendein, keine Ahnung, eine Stadt oder so bei Age of Empires oder auch eine Burg, ist egal. Und man wird die ganze Zeit gepiesackt, während man aufbaut von den Gegnern, egal ob jetzt menschlich oder halt KI-Gegner. Und dann irgendwann bist du so weit, du hast genug Gold, genug Ressourcen irgendwie und baust dir eine riesige Armee auf, oder bei Cossacks fällt es mir auch gerade ein, und danach... ich bin echt gestresst, bin genervt, habe Aggression und dann habe ich diese riesige Armee und kann dann den Gegner richtig schön platt machen. Und das hat für mich ein absolut befriedigendes Gefühl und danach fühle ich mich auch richtig gut. Und da habe ich so beides eigentlich in diesem Spiel. Also einmal den Aufbau, den langsamen Aufbau von Aggression, der sich langsam anstaut, aber auch dann auch dieses befriedigende Gefühl, wenn das dann auch, ja, wenn ich den Gegner richtig schön platt gemacht habe.
Ich habe da meistens eher Aggression, weil ich meistens übergerusht werde. Ich habe da immer eine Anekdote, ich weiß nicht, welches Spiel, aber auch so echt zur Strategie, dann baue ich hier und baue das und dann machst du ja deine Mission da, dann heißt es ja immer, baue dies, baue das und 4 Baracken und bla. Mhm. Und irgendwann hieß das so, Speer freigeschaltet oder irgendwie sowas. Ich so, oh, alles klar, baue die Einheit, schick die los, die spielt auch fröhlich aus. Oh, da hinten feindliche Basis entdeckt. Ich so, oh, alles klar, schnell wiederholen. Ich dachte mir, ist ein Speer? Ja, mein Gott, der hat was halt erspäht. Aber leider wurde der Speer erspäht und hat quasi dem Gegner den Weg zu meiner Basis gezeichnet. Und dann war für mich das Spiel auch gegessen danach. Zumal dann irgendwie der Gegner war schon so weit, dass er irgendwie eine so eine kleine Einheit hatte, die, weiß ich nicht, wie stark war, meine ganze Basis platt gemacht hat. Ich habe gesagt, fick die Spiel, danke, nächstes bitte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir nicht gemerkt habe, welches Spiel.
Okay. Ich habe ein Echtzeitstrategie-Beispiel, was mich als Jugendlicher fast dazu gebracht hat, mal meine Fernbedienung, wollte ich sagen, wie heißt es, Tastatur gegen den Bildschirm zu hauen. Age of Empires. Diese verfickten Scheißmönche. Du hast da eine riesen Armee, baust da eine halbe Stunde, denkst, ja Mann, jetzt mach ich ihn richtig platt. Und dann kommt er mit 5 Menschen, hololo, und alle sind weg.
Naja.
Alter, das ist nichts Schlimmeres.
Naja, das kenne ich.
Das ist richtig schlimm. Das macht aggressiv. Das ist der Dark Souls-Effekt. Das ist einfach nur unfair.
Ja. Ja, aber es ist schon erstaunlich, dass es so viele Genres gibt, die einen aggressiv machen. Ich habe ja, wie gesagt, das Video gemacht und viele haben in den Kommentaren drunter geschrieben, was bei denen halt Aggression hervorruft. Das ist zum Beispiel auch diese Jump'n'Runs, gerade wenn es so knifflig ist. Aber sehr viele haben geschrieben Rennspiele, Ne, gerade wenn du wahrscheinlich so eine Gummiband-KI hast, die dir echt unfassbar auf den Sack geht. Gerade du fährst weit weg irgendwie, hast echt alles richtig gemacht. Und auf einmal sind die ganz schnell hinten dran wieder bei dir, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Weil die haben ja nicht irgendwie zwischendurch mal die Autos gewechselt oder so. Und das macht mich auch aggressiv, das finde ich ätzend. Und was viele auch gesagt haben, gut, spiele ich jetzt zurzeit nicht mehr so viel, aber es ist FIFA, ne? Also so Sportspiele, glaube ich, können auch richtig aggressiv machen, glaube ich.
Ja. Vor allem bei Kids, ich höre das ja immer, ein Kumpel von mir, der oder viele Kumpels von mir, die spielen das immer gerne. Und der eine spielt das immer online und ab und zu, wenn ich mal bei ihm bin, dann läuft gerade noch ein Badge, bis er ausmacht. Und dann höre ich immer, das sind ja ganz oft auch Kiddies leider, da kannst du ja so nicht aussuchen, wenn du da irgendwie auf Rangliste spielst oder wie das da heißt. Und dann, die sind immer so sauer und aggressiv, dann schießt der ein Tor und dann so, du Hurensohn, fick dich!
Naja, genau. Und
das ist so witzig.
Aber alle,
die schmeißen uns,
es geht
immer
durch alle
weg,
Nationen. Ey. Ich habe schon von Franzosen, von Engländern, Schotten, keine Ahnung.
Und dann, er fängt dann immer an, die zu ärgern und sagt, pass auf, wenn ich jetzt, das gleich schieße ich nochmal ein Tor und dann lasse ich das Replay laufen. Oh, dann eskalieren die komplett. Dann beenden die meistens sogar das Spiel. Das ist so stumpf, Mann. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie sind die Leute da ein bisschen zu unentspannt.
Tja, dabei ist alles nur ein Spiel. Aber naja.
Seid ihr eigentlich, ist alles nur ein Spiel. Es gibt ja auch gerne mal Menschen, die dann vielleicht im Haushalt mitwohnen und die dann vielleicht miterleben, wie man etwas verbal eskaliert, wenn man sich beim Spiel aufregt und auch gerne dann mal dazwischen kommen und sagen, bleib doch mal ruhig und das ist doch nur ein Spiel. Und ich bin dann ja ein Mensch, wenn da einer kommt und sagt, das ist doch nur ein Spiel, aber beruhig dich doch mal, ist bei mir, als wenn du Mentos in eine Cola wirfst. Also, ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Sagt ihr denn, oh ja, stimmt, ich bin wirklich sehr laut, ich versuche mich zu zähmen, oder sagt ihr auch so, ach, lass mich doch zufrieden, wenn man eh gerade in Rage ist?
Ja, das ist ja Psychologie, weißt du, Menschen, die selber gerade in dem Moment nicht wissen, wie sie reagieren sollen, die neigen dazu, zu den Menschen, mit denen sie gerade nicht umgehen können, zu sagen, beruhig dich doch mal, obwohl sie eigentlich psychologisch gesehen sich selbst meinen. Und meistens, dazu gehöre ich auch, zu der gleichen Spalte wie du, wenn dann Leute ankommen, wenn ich sauer bin und sagen, ah, Mensch, ist doch alles nicht so wild oder so, dann das hat halt eben den gegenteiligen Effekt, weil man einfach unbewusst weiß, ich muss jetzt nicht beruhigt werden, sondern na, ich muss das jetzt ausleben. Das ist richtig tiefste Psychologie. Ne? Ja.
Ich bin eigentlich da ziemlich selbst beherrscht. Also wenn ich flippe hier nicht so aus. Ich habe ja auch Kinder hier, ich kann ja nicht irgendwie rumbrüllen, die Hure. Fucker
so,
oder so. Ey, das
alle
geht nicht,
schlafen, ne? Und dann so, du Hurensohn, drück das scheiß Replay weg.
Das geht nicht. Also das
deswegen zockt Olli übrigens nie Spiele durch, weil sie ihn so zur Weißglut bringen, dass er aufhört.
Ich habe jetzt Spec Ops allein durch.
Was?
Auf Xbox. Ja, endlich.
Juhu. Ich muss mir, warte mal, 54.
Alter, 54. Marcel, wenn du das hörst, ich hoffe, du sitzt gerade. Der wird gerade völlig eskalieren.
Ich habe mir gerade notiert,
ja,
54
gesagt,
Minuten Applaus.
Das ist ja unfassbar.
Nein, Mensch, ich habe es ja schon mal durchgespielt auf der PlayStation 3 damals, aber jetzt habe ich es halt endlich mal. Kennt ihr das nicht? Jetzt mal ein ganz kurz anderes Thema, aber kennt ihr das nicht, wenn ihr ein Spiel habt, was ihr total geil findet? Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Dann wollt ihr das gar nicht, dass es zu Ende ist. Deswegen habe ich das auch so lange vor mich hingeschoben. Ich wusste ja, ich finde das so geil. Und dann denke ich mir immer so, ich möchte jetzt nicht, dass es zu Ende ist. Und deswegen schiebe ich immer andere Spiele noch davor, irgendwie, die ich dann nochmal zocke. Und dann, das liegt aber die ganze Zeit noch. Habt ihr das nicht? Also ihr wollt unbedingt das Ding dann durchziehen.
Also ich habe das richtig oft, aber ich spiele dann einfach weiter, weil ich wissen will, wie es weitergeht.
Ja, aber es ist dann irgendwann zu Ende. Und dann ist es ja... Und
danach kommt man in so eine Depression.
Ich würde sagen, deswegen habe ich das so...
Man spielt es ja nicht ein zweites Mal meistens.
Wenn ich ein Spiel habe, wenn es denn mal dazu kommt, dass sich das so gefällt, dass es dann halt auch durchgezogen wird, dann ist es auch halt, dann mache ich mir während des Spiels gar keine Gedanken, was danach kommt. Aber dann ist dieses, wie Florian eben sagte, wenn dann das Spiel durch ist, das habe ich früher auch bei Büchern gehabt, die ich gut fand, wenn du das dann zu Ende hast, dann bist du erstmal so plumpst du in so ein Loch und denkst so, was jetzt? Dann so suche ich vor allen Dingen immer krampfhaft irgendwie eine ähnliche Erfahrung. Und ich glaube, das ist mal ein Hauptproblem, warum ich auch wahrscheinlich wenig, ich sage mal hier psychologisch wenig durchspiele. Das sind immer so die, hier, ne, Uncharted, Tomb Raider, die drei neuen. Und so Control, so irgendwie immer Third-Person-Action, bisschen rätselmäßig. Wenn ich was durchspiele, die ähneln sich vom Prinzip her irgendwie immer.
Okay. Ich muss noch mal kurz einhaken. Für die neuen oder relativ neuen Zuhörer, das Spec Ops The Line ist so ein Running Gag hier bei uns, weil Olli in einer der ersten Folgen gesagt hat, ja, ich habe das jetzt wieder neu angefangen, ich habe das damals schon mal durchgespielt, und dann hat er in jeder Folge erstmal erzählt, wenn wir immer gefragt haben, was zocken wir so gerade, ja, ich zocke das Spec Ops The Line, deswegen ist das ein bisschen Running Gag, und ich bin immer noch völlig fertig, dass das jetzt durchgespielt, das macht mich fertig. Leute.
Und du hast es noch nicht mal richtig angefangen.
Ja, ich habe es mir extra für den PC geholt. Und habe eine echt schlechte Framerate, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, weil mein Laptop ziemlich gut motorisiert ist.
Hast du kein PlayStation Now?
Nö, aber ich könnte ja einen Testmonat machen. Ist es da drinne?
Ja.
Aber die Frage ist, wie läuft es denn? Weil ich habe die PS3-Version gesehen im Video und da habe ich gedacht, ach, es gibt ja eine PC-Version, holst dir die, damit du flüssig spielen kannst. Ja, und ich weiß nicht warum. Also es laufen sämtliche anderen Spiele, die ich spielen will, laufen super flüssig. Aber Spec Ops The Line auf dem PC, egal mit welchen Settings, selbst mit minimalsten Einstellungen, kriege ich keine 60 Frames. Das ist richtig gut, komisch.
Kann ich nichts zu sagen. Also ich finde halt, das Einzige, was ich komisch finde, ist bei der PlayStation-Version, du schießt halt mit den oberen Schultertasten und nicht mit den unteren. Also du schießt mit R1 und mit L1.
R2 ist doch immer schießen.
Ja, aber da nicht. Also da ist es R1.
Ja, aber du kannst doch die Steuerung bestimmt umändern.
Habe ich gar nicht geguckt, aber...
Was? Aber auf R1 schießen?
Ja, weil Standard... Naja, weil standardmäßig... Ja, du hast recht, aber standardmäßig ist es halt so, wo ich denke, ja, was soll denn das jetzt? Das ist so Quatsch. Weil auf der Xbox ist es ja auch so, dass du mit den Triggern halt schießt, wie es halt so auch sein soll. Und da habe ich mir gesagt, hey, jetzt habe ich halt auf PlayStation Now jetzt auch nochmal angezockt, weil ich dachte mal gucken, ob das irgendwie, aber optisch ist es identisch.
Läuft das aber flüssig? Halt, darum geht's mir.
Es läuft nicht mit 60 FPS, was du halt haben willst. Das ist natürlich nicht, das war damals halt nicht so. Nein. Aber sonst ist es ruckelfrei, also das ist auf jeden Fall. Ja, hol dir doch den Probemonat da und dann zockst da mal durch. Ich meine, das ist ja schnell durch, das Spiel.
Wahrscheinlich für mich schon, bei mir aber bei dir ja nicht. Ja, eine Frage mal zur Abwechslung von mir. Was sind denn eure beiden, nehmen wir mal zwei, eure beiden liebsten Spiele mit sehr viel Gewalt, die ihr am liebsten gespielt habt? Insgesamt in eurem Leben bisher.
Darf ich mal ganz kurz nochmal fragen? Irgendwie ist jetzt Strategiespiele, was ich ja vorhin sagte, das ist für mich auch gewaltvoll. Oder zählt sowas jetzt nicht? Meinst du jetzt wirklich so Ego-Shooter oder wie weit?
Gewalt in jeglicher Form.
Ja, Kevin. Also ging es jetzt um die gewalttätigsten oder einfach nur um die...
Die gewalttätigsten Spiele.
Die gewalttätigsten Spiele.
Also ein Echtzeitstrategiespiel, natürlich ist das auch gewalttätig, wenn da ein Mensch den anderen tötet, aber das ist halt was anderes, als wenn ich im Postal rumrenne und Menschen anzünde. So,
Mortal Kombat 1 und Doom 2. Weil ich finde, Mortal Kombat 1 war damals schon, als es so rauskam, dass man so, huch, also das durfte ich natürlich auch noch nicht spielen und dann reißt der gute Blaumann mal, nee, war das Sub-Zero? Doch immer eben halt den Kopf mit Wirbelsäule raus und so. Gut, das ist in heutiger Zeit, ist die Grafik natürlich ein bisschen, und ich finde, damals wirkte das auch noch nicht so, wie wir vorhin sagten, so überzeichnet schwarzer Humor, sondern damals, der erste Teil war gefühlt einfach nur brutal. Da habe ich das noch nicht so als Überzeichnung wahrgenommen. Und Doom 2, gut, war in der damaligen Zeit halt auch, finde ich, recht brutal. Also das sind halt welche, die ich gut fand. Hängen geblieben wegen Gewalt ist auch sowas wie gesagt, Manhunt. Aber das fand ich jetzt nicht unbedingt so super toll.
Das war ja nicht die Frage, ne? Oder?
Nee, nicht.
Müssen die jetzt toll sein?
Ja, die man gerne gespielt hat.
Ach, die man doch gerne gespielt hat?
Ja, deine Lieblingsspiele mit sehr viel Gewalt.
Ach so, also Doom 2 spiele ich heute noch. So viel dazu.
Aber als Doom oder als Brutal Doom?
Ich experimentiere. Ich gucke mir manchmal Mods an. Brutal Doom finde ich auch witzig, ja. Und auch das Doom Original manchmal einfach mal so wieder aufleben lassen. Was ich mit Mortal Kombat 1 nicht tue.
bei mir... Früher war es mal Ninja Warrior. Da gibt es jetzt gerade eine Neuauflage. Finde ich ist schon sehr, war ziemlich brutal, aber geil. Also hat Spaß gemacht. Und eigentlich alle God of War, bis auf das letzte, das fand ich eigentlich gar nicht so gewaltvoll. Gut, das habe ich jetzt auch nur so ein paar Stunden gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber die alten God of War, da habe ich auch einige durch. Die fand ich schon, das war schon ziemlich brutal, aber geil irgendwie. Also die mochte ich sehr gerne.
Ja. Kleiner Nerd-Zwischenwurf, wer Bock hat auf Ninja Warrior, in der Reimagine heißt das Spiel jetzt Ninja Saviors, weil sie aufgrund der Athletik-Serie Ninja Warrior sich nicht mehr so nennen können. Falls da ein Interesse hat, lohnt sich.
Und ich habe gerade überlegt, was das überhaupt für ein Spiel ist, weil ich bin geistig abgebogen zu Shadow Warrior, was übrigens auch cool war.
Das stimmt, aber es war was das anderes. Stimmt,
ja.
Hm.
Ja, und Florian, bei dir?
Das ist ja unfassbar. Anscheinend bin ich hier der einzige Psychopath in der Runde. Also wir haben ja nun exzessiv danach gesucht als Jugendliche, gerade im PC-Bereich. Das musste noch gewaltiger sein, noch heftiger sein und noch blutiger sein. Bei mir war das tatsächlich Soldier of Fortune 2, wo du halt mit einer Shotgun einzelne Körperteile abtrennen konntest und das auch auf jeden Fall ausgelebt worden ist und wir das auch witzig fanden. Was klingt so krank, ey. Wenn das jetzt einer hört, der nichts mit Videospielen zu tun hat. Oh Mann, Leute, mir geht's gut. Ich bin ein friedlicher Mensch manchmal. Nein, also wie gesagt, Videospiel ist Videospiel. Auf jeden Fall, das haben wir sehr gerne gespielt und ich auch. Und eben halt Postal 2, weil du kannst einfach alles da machen. Dieses Spiel ist einfach der absolute Kult gewesen. Und ich kannte damals auch keinen, der es nicht gespielt hat. Und ja, war cool und heutzutage sehe ich das aber tatsächlich anders. Also heutzutage bin ich da überhaupt gar nicht mehr aus. Mich stört es nicht, wenn irgendwo Gewalt drin ist, aber ich brauche das nicht mehr so. Damals war das halt so, war man halt eben 13, 14, 15 war, das war halt was Verbotenes und Krasses und so und genauso wie man dann versucht hat, irgendwie an verbotene Horrorfilme zu kommen, war das da bei den Spielen genauso. Und heutzutage ist mir das eigentlich ziemlich Wurst, ob da Gewalt drin ist in Videospielen oder nicht. Habt ihr das eigentlich auch? Ich habe als erwachsener Mensch jetzt, habe ich da tatsächlich eine andere Sichtweise drauf. Wenn jetzt so manche Sachen sind in bestimmten Spielen, dann sehe ich die mit ganz anderen Augen als zum Beispiel noch als 13, 14-Jähriger, wo ich nur gesagt, boah, krass, guck dir das mal an, haha. Da heutzutage bin ich da echt so in dieser Ebene, wo Kevin mit Filmen ist, wo ich denke, boah, das ist aber heftig gerade, ey. Und dann meistens wandert mein Blick dann immer auf die Verpackung und denkst, okay, das soll ab 16 sein. So, das habe ich ganz häufig. Geht euch das auch so, dass euch Gewalt heute ein bisschen, dass ihr das mehr wahrnimmt als noch als Teenager?
Ja, also bei mir ist es ja natürlich auch so ähnlich wie bei dir. Das, klar, als Teenager wollte ich unbedingt halt, wir haben ja auch gezielt nach indizierten Spielen geguckt damals. Heutzutage ist es bei mir so, dass ich mich manchmal schon frage, ja, muss das jetzt so sein?
Ja, das genau, das meine ich ja.
Teil. Na ja, ja, da stimme ich dir absolut zu.
Das ist, ja, weiß ich auch nicht, das ist, durch die aktuellere Grafik ist natürlich auch immer noch mal ein ganz anderes Ding als irgendwelche verpixelten Blutsachen da. Aber ich hatte das, war das Resident Evil 5 damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ja, es ist aber schon ein bisschen heftig hier. Ne? Die hatten ja so exzessive Todesanimationen, wenn du gestorben bist. Das fing ja mit Resident Evil 4 an, wo du da in einer extremen Nahaufnahme den Kopf verlierst, wenn der da mit der Kettensäge auf dich zurennt und so. Und bei Resident Evil 5 haben sie es dann nochmal ein bisschen gesteigert. Das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gedacht habe, weiß ich jetzt nicht, das gibt mir jetzt nichts, hätte man auch weglassen können. So, statt diese 10 Sekunden Todesanimation hätte ich lieber schon seit 5 Sekunden nochmal weiterspielen wollen. Kevin ist so still.
Ich hab diese Sichtweise nicht so richtig, was ich nur so, das zum einen, bei dem letzten Beispiel kam mir durch den Kopf, dass ich das bei den Tomb Raider Reboot zum Beispiel ein bisschen überflüssig auch, fand, ja, dass man das immer wieder sich den Kopf aufschlägt, aufgespießt wird, das hätte nicht Not getan, hat man früher auch nicht gebraucht. Nee, was mir eher auffällt, ist so manchmal, dass ich denke, wenn ich Filme gucke, über Spielen nicht so sehr, vielleicht konsumiere ich wahrscheinlich schon zu lange und zu häufig, das nehme ich so hin, denn dann nehme ich die Entwicklung ja quasi schleichend, erlebe ich die ja mit, deswegen ich merke keine krassen Unterschiede, aber bei Filmen habe ich so manchmal das Gefühl, ich denke so, Moment, das, der ist jetzt ab 16, der ist jetzt ab 12, wie früher war das ab 18, was sie da jetzt zeigt. Das, da bin ich mir dann halt manchmal nicht sicher, ob die USK da so weiter verfahren sollte, wie sie es tut, weil da stumpft die Jugend zu schnell ab, bilde ich mir ein, aber das als nicht erziehender Mensch kann ich mir da vielleicht auch nicht so wirklich ein Urteil bilden, aber ich merke zumindest beim Film schon, wahrscheinlich, wenn man dann weiter drüber nachdenkt, auch im Spielen, dass heute bei gleicher Alterseinstufung mehr Gewalt gezeigt wird als früher. Oder mehr Gewaltdarstellung zu finden ist und auch dediziertere. Das hätte man, und das, was man heute so in FSK 16 Filmen manchmal erlebt, hat man früher FSK 18 Siegel drauf geklatscht.
Ja.
Ja.
Aber so reden nur alte Säcke, würde ich sagen.
Ja, aber das meine ich ja. Du kriegst einfach mit zunehmendem Alter eine andere Sichtweise darauf. Und das hätte ich früher zum Beispiel nie für möglich gehalten. Ich habe ja nun als Teenager sehr viel gewaltmäßige Sachen gespielt. Jetzt als Erwachsener sehr viele, sagen wir mal, schwierige wie soll ich es nennen, sehr viele Situationen erlebt, wo es mit viel Schmerzen und so weiter zuging im echten Leben durch den Beruf. Und das, ich hätte nie gedacht, dass ich dann so eine andere Sichtweise daraus kriege und heutzutage dann eben halt wie bei Kevin auch so einen Film gucke. John Wick 3 war eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Die Anfangsszene da saß ich da und hab gedacht, Alter, Mann, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu krass hier gerade. Anders als wenn ich einen Horrorfilm gucke, weil da erwarte ich das so halbwegs und da weiß ich irgendwie, worauf ich mich einlasse. Das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, mein Kopf ist manchmal ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall nehme ich Gewalt heutzutage anders wahr als damals und das finde ich ein bisschen faszinierend, aber auch irgendwie ganz gut, dass man dann da mehr sieht, okay, da stirbt gerade im Spiel ein Typ auf ganz grausame Weise. Sorry fürs lange Labern, aber ich habe bei GTA 5 diese Folterszene, das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, Alter Mann, das ist, was hier gerade abgeht, ist einfach. Was ist da los, ey? Das ist ein bisschen too much, ey. Das war jetzt für mich so, ich habe das durch weitergespielt, war alles klar, aber ich habe so für mich gedacht, hättest du das jetzt gebraucht so? Das war wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, Macker, ey, das ist jetzt, ja, der Typ ist voll krank und verrückt, aber das hättest du jetzt trotzdem nicht gebraucht für die Charakterentwicklung.
Ja, das sehe ich auch so. Ja gut, weiß ich nicht. Wollt ihr noch was zu dem Thema sagen? Wollen wir das abschließen und zum nächsten übergehen? Oder gibt es noch irgendwas?
Ich werfe den noch einfach nochmal ganz banal kurz in den Raum. Ja. Macht ihr Unterschiede oder zögert ihr auch eher, wenn es Spielen darum geht, Tiere zu töten? Das ist was bei The Pod auch oft diskutiert wird, dass menschliche Emotionen ja immer noch schwieriger darzustellen sind oder dass man den menschlichen Charakteren noch nicht so sehr abnimmt, dass sie menschlich sind, wie man das den tierischen, dass sie dadurch in der Darstellung schon besser sind. Ich kann das natürlich so gut beschreiben, wie die, so dieses Uncanny Valley-Dingsbums. Macht es euch mehr aus, Tiere in Spielen zu töten als Menschen? Macht es euch überhaupt was aus? Und ich meine jetzt nicht so wie, in WoW gehe ich auch los und klopfe 5000 Wölfe, um die Fälle dann abzugeben, aber so in realistischer anmutenden Spielen.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, das ist natürlich doof.
Red Dead Redemption 2. Du kannst Menschen töten, du kannst aber auch jagen gehen.
Ja gut, aber... Ja, okay. Ja, hier, Assassin's Creed Odyssey. Das ist ja auch so. Kannst ja auch Hirsche einfach mal so nebenbei, wenn du mal durch die Gegend reitest, dann mal einen Hirsch köpfen.
Also,
und hast gleich ein paar Fälle.
Ich hätte ein Problem damit, das kommt Gott sei Dank... Also ich habe jetzt kein Beispiel aus einem Videospiel, wo ich das machen hätte können. Aber wenn das irgendwann mal irgendwo eingebaut wird, hätte ich damit ein Problem. Ich glaube, ich hätte ein Problem damit, Kinder anzugreifen in Videospielen. Das wäre.
Ja, okay, das war jetzt nicht die Frage.
Ja, das ist ja schon hardcore, doch, klar. Das, da hätte ich so, das ist ja nur ein Mensch. Also ich habe kein Problem damit, in Spielen Menschen niederzumähen. So, das ist halt ein Spiel. Aber ich glaube, wenn ich. Ich weiß es auch nicht, könnte vielleicht auch eine Gewohnheitssache sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Nee, es ging jetzt um Tiere. Also ich glaube, denke ich mal, Kinder, da sind wir uns alle einig, das hat ja halt auch nichts
zu tun. Jetzt seine Frage war aber ja, was macht es einen was aus, Menschen zu töten oder Tiere zu töten? Weil für mich ist beides eigentlich gleich, beides, für mich ist das ein Videospiel zu jeder Zeit, ich weiß das nicht echt. Und ob ich da Hund erschieße. Ein Hund ist auch scheiße. Ich habe ja einen kleinen Hund. Das tut mir immer in der Seele weh.
Oh ja.
Ich mag keine Hunde und keine Katzen in Videospielen erschießen. Das ist doof. Wer das macht, ist blöd. Alles andere ist egal.
Ich mag das zum Beispiel nicht so gern. Es gibt ja manchmal irgendwelche Spiele, da, wo die Gegner dann vielleicht Hunde vorschicken zum Beispiel. Also ich meine, ich habe noch kein Spiel erlebt, wo sie Katzen vorschicken, aber Hunden, die sind dann vielleicht böse. Zwei. Und die muss man dann abschießen. Wenn ich jetzt sage, so weit, so gut, klingt das auch schon doof, aber wenn die dann tatsächlich auch nochmal so ein Jaulen von sich geben, weil man die erschießen musste, dann denke ich mir so, wenigstens das hättest du weglassen können, wenn du mir schon einen Hund auf dem Feld...
Außer bei Resident Evil 1 damals. Ich habe es immer gefeiert, wenn ich diese scheiß gehört habe und gedacht, boah, geschafft.
Ja, das aber, sind ja auch wieder
Mutierte. Das waren ja Zombie-Hunde.
Aber apropos Katzen, in Postal 2, ich habe es sehr oft heute erwähnt. Hä?
Katzenschalldämpfer, ja.
Ja, genau. Da gibt's. Olli, kennst du das Spiel überhaupt?
Nee. Aber generell, so Tiere killen habe ich kein
Problem. Also für die, die es nicht kennen, da das kann man eine Katze nehmen und als Schalldämpfer verwenden. Durch den Hintern. So, weißt du, du steckst die Waffe darauf.
Aber es ist ja, okay, aber ich setze mal so, das, was Kevin sagt, ich meine, dass wenn man in Spiel Tiere tötet oder töten muss, dann geben die ja immer irgendwas her. So wie es halt früher halt auch war. Felle, Fleisch, Ressourcen halt. Oder? So aus Spaß ist es ja meistens nicht.
Ja, okay, also einfach was so. Lernen wir daraus? Man sollte auch in Videospielen aus Menschen Ressourcen gewinnen. Fleisch, Haut.
Habe ich nicht gesagt, es geht ja um Tiere. Ne? Und ich meine, so ist das nun mal. Dass man halt, ist ja heute, wir leben ja, ich meine, Gürtel ist aus Leder, was weiß ich, Schuhe aus Leder. Oder ist einer von euch vegan? Nee, ne?
Ich bin vegan, nachdem ich gerade meine 20 Nuggets gegessen habe. Nein.
Also von daher, warum soll es im Spiel anders sein, als wie im reellen Leben? Ja.
Ist für mich alles Videospiel, Pixelbrei und egal, was ich da niedermähe. Ja, Hunde und so, dann Katzen und Kinder, das ist uncool. Aber alles andere stört mich nicht so. In Metal Gear Solid 2 habe ich immer Tauben gejagt.
Ja, Tauben sind ja auch. Naja, lass mir.
Die Ratten der Lüfte.
Genau.
Genau.
Gut.
Ja, gut. Ich denke, das war's, ne? Oder habt ihr noch
Weiß ich nicht. Fazit: Gewalt in Videospielen.
Gewalt ist geil. Gewalt ist eine Lösung.
Okay, ja. Damit hat er das. Also, das. Ich würde mal sagen.
Wir wollen Blut, wir wollen abgetrennte Köpfe, Gliedmaßen, aber nur virtuell. Nicht nachmachen.
Wir haben uns dran gewöhnt. Wir finden tatsächlich Befriedigung. Oh nein, das ist ganz böse. Das ist so. Normalerweise sagt man das so salopp, aber wenn man da erstmal drüber nachdenkt, wenn man sagen will, man findet Befriedigung darin, das klingt irgendwie, ne? Wenn das jemand den falschen Hals kriegt, wir haben Spaß dran, wir können aber ganz klar unterscheiden zwischen real und virtuell. Ja.
Aber das ist ja auch das Ding, du bist das so gewohnt, sag ich mal, wenn du einen Kriegsshoot in Call of Duty spielst, da haufenweise Soldaten niederzumähen, aber wenn du das mal ausdrückst im Satz und sagst, ja, ich spiele und töte Menschen und zünde die an und was weiß ich was, dann klingt das schon wieder ziemlich krank, ne? Aber
ich glaube, das ist sogar ein springender Punkt. Die Tatsache, dass du das da einfach so machst und weißt, du spielst ein Spiel und sobald du das äußern willst und bemerkst, was du gesagt hast, denkst du, oh, das klingt aber zweifelhaft, das beweist eigentlich, dass man unterscheiden kann. Beim Spiel einfach so, ja klar, das Spiel mache ich halt. Dann formulierst du das und der Satz klingt irgendwie verrückt, dann nimmst du ja wahr, dass das irgendwie in Anführungsstrichen krank klingt und dadurch merkt man eigentlich schon, eigentlich, dass wir ganz klar unterscheiden.
Also nochmal ganz kurz, also es geht noch eine wichtige Sache und zwar, weil Florian auch gerade mit Call of Duty anfing. Neulich habe ich mal Call of Duty, hier diesen Zweiten Weltkriegsding, habe ich mal kurz reingezockt. Und da habe ich mal so überlegt, weil meine Großeltern, also zumindest mal ein Opa, der war halt selber auch im Zweiten Weltkrieg, der hat das so ein bisschen miterlebt und von meiner Oma, die beiden Brüder sind halt während des Russlandkrieges gestorben, halt da irgendwo ganz jämmerlich, irgendwann im Winter, glaube ich, 43 oder so, ist ja auch egal. Und da habe ich mir auch so gedacht, irgendwie, gerade weil jetzt die Spiele immer realistischer werden und wenn du dann sowas spielst, ein Spiel, jetzt nicht wie Modern Warfare, was ja erfunden ist, ein erfundener Krieg, ein erfundenes Szenario, sondern wie Zweiter Weltkrieg oder so und du kennst noch die Leute, also zumindest entfernte Verwandte irgendwie, die da tatsächlich bei umgekommen sind. Ich fand das wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich unmoralisch. Wir empfinden ja Spaß bei diesem Spiel, ist ja so, sonst würde es nicht spielen. Und hat aber einen realistischen Hintergrund. Da sind tatsächlich Menschen bei irgendwelchen Feldzügen gestorben. Ganz egal, auf welcher Seite des Spiels, das macht keine Rolle.
Da kann ich so ein bisschen was zu sagen, muss ich nur aufpassen, was ich sage. Also ich habe einen Freund, der ist beim Militär und der war auch in Afghanistan und der spielt auch ab und zu mal, der spielt nicht viele Videospiele, aber der spielt halt auch ab und zu mal und hat früher viel gespielt und der spielt Spiele auch, die zum Beispiel in diesem Setting sind, wo er selber mit dran teilgenommen hat, natürlich nicht gefallen ist, aber trotzdem kennt er das und der geht eher da rein und lacht und sagt, oh Gott, das ist so unrealistisch und das funktioniert in der Realität gar nicht und guck dir das schon wieder an, richtig dumm und der ist eigentlich mehr so da.
Ja, okay, das kann ich verstehen, aber es ist ja gut, aber ich sag mal, Zweiter Weltkrieg, wo jetzt da, er ist ja jetzt auch nicht gestorben, sage ich jetzt mal, ne? Aber da sind ja tatsächlich jetzt, gerade von meiner Verwandtschaft her, sind ja wirklich Menschen bei diesen Feldzügen gestorben irgendwie. Und ich, der jetzt nur zwei Generationen weiter ist, der sitzt jetzt da und spielt das so nach und hab Spaß dran.
Ich sag mal.
Und das finde ich ja irgendwie moralisch ja eigentlich schon ein bisschen verwerflich.
Schmeiß da mal eine provokative Aussage rein. Das ist doch immer völlig okay, weil es, gerade wenn Zweiter Weltkrieg dargestellt wird, es geht doch immer gegen die Deutschen und Nazis abschießen ist immer legitim. Ist doch eigentlich so im Prinzip so eine provokative Aussage, die aber eigentlich da immer mitschwebt, oder nicht?
Das macht die Sache
ja. Nein, das sind trotzdem Menschen gefallen und auch auf beiden Seiten, aber...
Ja. Guck mal, mein Beispiel habe ich extra deswegen genannt, weil im Zweiten Weltkrieg hattest du keine Elektronik und so weiter, die würden das wahrscheinlich anders sehen, wenn sie das überlebt hätten und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn du jetzt heute Afghanistan-Krieg hast und dann ein Spiel über den Afghanistan-Krieg spielst und der gefallen ist, könnte das jetzt spielen und was dazu sagen. Das sind ja meistens selber Leute, die dann Videospiele gespielt haben, die, ich glaube nicht, dass die im Nachhinein sagen würden, oh, das ist jetzt aber scheiße, ich bin da gestorben und das ist moralisch verwerflich. Also ich glaube, dass das nicht so...
Ich glaube, das kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen, weil diese Afghanistan-Geschichte, ich habe im Studium hatte ich halt drei, vier Soldaten, die da, dem wurde das halt finanziert von der Bundeswehr, die waren halt auch in Afghanistan und es ist sicher ein Konflikt, der da ist irgendwo, wo, also da, die sind ja da im Norden Afghanistan, da sterben auch gelegentlich halt Menschen. Es ist aber nicht so ein richtiger Krieg, da kann es mir keiner erzählen, wo irgendwie mal an einem Tag bei einer Schlacht 10.000 mal hinwegsterben. So, und die Leute, zumindest die ich kannte da, wie gesagt, waren so drei, vier, die sind da auch hingegangen, die sind da nicht fürs Vaterland gestorben oder so, die wollten die Kohle da haben, weil die haben viel Geld verdient, ne, und später die Aussicht irgendwie, dass der Bund halt ein Studium finanziert, so, und deswegen sind die da hingegangen, aber das, ich glaube, die auch bei der Wehrmacht jetzt keine Nazis oder so, sondern die da hingegangen sind, weil sie gedacht haben, irgendwie, ey, ich muss mein Land verteidigen, ich muss meine Familie verteidigen, bevor die bösen Russen kommen, was auch immer, die sehen das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene, das kann man, glaube ich, nicht ganz so vergleichen. So sehe ich das.
Ich weiß es nicht, um das jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, weil wir ja schon bei über einer Stunde 20 oder so sind, ich glaube, dass dieser emotionale Aspekt, wenn jetzt gerade Verwandte da im Krieg gestorben sind, das muss dann, glaube ich, jeder für sich selber wissen. Meine Familiengeschichte ist komplett anders, weil ich da einen etwas glücklicheren Fall hatte, was dann so nicht so viele Leute von sich behalten können. Mein Opa hat sich sehr strikt geweigert, daran teilzunehmen. Das ist natürlich so, wenn jetzt mein Opa im Krieg gestorben wäre, und ich würde das komisch finden, sowas zu spielen, dann würde ich es wahrscheinlich einfach nicht spielen. Aber ich würde jetzt niemanden verurteilen, der sowas spielt. So.
Nein, ich verurteile das ja auch nicht. Aber ich fand halt in dem Moment, ich habe mir ja auch keine Gedanken gemacht. Ich habe das Spiel einfach aus dem Regal genommen, habe es gezockt und dann habe ich gedacht, ey, Moment mal, da war ja mal was irgendwie so. Ich hatte es aber auch bei Battlefield 1. Habt ihr mal diesen Anfang gespielt, den
Prolog? Ja, da versuchen sie ja bewusst dir so ein bisschen die Realität nahezubringen. Das fand ich aber, das sehr, sehr gut. Ich fand das sehr belastend und ich fand, was die Entwickler da versucht haben, also für die, die es nicht gespielt haben, man fängt an, man ist im Ersten Weltkrieg, in diesen Grabenkriegen und du spielst einfach jemanden, es wird eingeblendet, du bist Sergeant sowieso. läufst und wenn du stirbst, dann fährt die Kamera raus, du bist halt tot und dann nimmst du den nächsten Charakter und da steht dann wieder, du bist jetzt der und der. Und das ist so krass inszeniert, dass du das schon sehr belastend aufnimmst, dass du sehr bewusst siehst, da ist gerade ein Mensch gestorben und der hatte einen Namen, das ist der und der, der war, ich glaube, Alter stand da auch noch mit bei und so weiter.
Der stand Alter, ja, dann geboren, ja, dann genau. Gestorben. Und die das, meisten waren ja alle so 19, 20 oder
das
so.
Das ist schon, das war schon krass inszeniert. Das fand
das ich war immer nur so ganz kurz, so, ne? 8 bis 10 Minuten, zack, dann warst du tot. Du bist ja gestorben. Ja. Du hast ja gar keine Möglichkeit gehabt, das zu überleben. Und da kam der nächste, so zack, wieder nach 8 Minuten gleich irgendwie der nächste oder 5 Minuten. Und das waren alles junge Männer und ich dachte, boah, das fand ich schon echt abschreckend.
Ja, irgendwie. Das soll ja auch eigentlich der Grundgedanke des Ganzen sein. Und ich finde, da haben sie es richtig gut gemacht. Auch denselben Effekt hatte ich damals auf dem PC bei Medal of Honor Allied Assault, wo du da die Schlacht von Omaha Beach nachspielst in D-Day, weil das auch von Anfang bis Ende da sehr gut inszeniert war zu der Zeit. Heute natürlich sieht es anders aus und nimmst du nicht mehr so wahr wie damals, aber das war auch sehr belastend und das war auch die Zeit, wo der Soldat James Ryan rauskam, wo auch die gleiche Szene drin ist und so weiter. Und das hat man sehr bewusst wahrgenommen. Also solche Momente gibt es natürlich auch, wo du dann schon über das Spiel hinaus siehst, also quasi über den Tellerrand hinaus blickst und siehst, Alter, das ist ziemlich heftig, was hier gerade passiert. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei, sobald ich so ein Spiel reinschmeiße, ist das für mich alles keine Realität, auch wenn das auf der Realität basiert. Ne? So, das ist ja eher selten, dass du so eine Momente wie Battlefield 1 hast.
Ja, ja, sicher. Naja, das wollte ich nur noch mal kurz mit einwerfen.
Cool. Hey. Ja, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, weil wir halt fast bei 1,5 Stunden sind, ob wir überhaupt noch das andere Spiel anreißen oder lieber noch irgendwie so irgendwas anderes Erwähnenswertes finden, bevor wir uns noch jetzt in ein zweites Thema reinsteigern.
Das mag bestimmt jeder gerne. Erstmal ein Thema anteasen, das machen wir dann. Ja, lass doch darüber reden.
Ja, ich habe dazu ja... Nee, also ich find jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist ein großes, relativ großes Thema, gerade weil jetzt zurzeit viele Remakes und Remaster herauskommen. Jetzt kommt Resident Evil 3 als Remake irgendwie. Vielleicht sollten wir das für in der nächsten Folge.
Man kann auch mal mit einem Cliffhanger enden.
Ja, das ist geil.
Man braucht ja nicht über die Spiele reden. Wir könnten ja einfach generell so unsere Meinung dazu sagen.
Ich
habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich wollte nicht so extrem viel dazu sagen, weil ich ein sehr ausführliches Video zu diesem Thema gemacht habe.
Dann verweisen wir auf dein Video. Zock Amigos,
geht da möchte ich nochmal eben euch das zu sagen, an. Wir hatten eine Vorbesprechung, als wir die Themen ausgewählt haben, meiner Meinung nach Florian und ich schon aneinander vorbeigeredet, weil mir ging es nicht darum, was ist ein Remaster, was ist ein Remake, was ist ein Remake, was gibt's noch? Import oder so. Nicht die Unterschiede dazwischen, sondern das ist, alle drei Varianten sind in irgendeiner Form eine Neuaufarbeitung eines schon bestehendes Spieles oder eines, ja. Mir ging viel das besonders auf, weil auch Filme, alte Filme werden wieder neu erweckt, Spiele, ja.
Ja, sorry, ich habe dich da schon verstanden, ich hatte nur eingeworfen, um darüber zu reden, muss man ja auch wissen, was ist was, man muss das ja unterscheiden können, das habe ich nur dazu gesagt, ich wollte ja nicht die Unterscheidung nochmal erklären, ich habe nur gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht hundertprozentig immer weiß, was was ist und dann das verwechselt mitunter und dann das macht dann nicht viel Sinn.
Finde ich, bei dem Gedankengang, den ich habe, ist das nicht wichtig, ob das remastered, remaked oder ein Port ist. Weil es mir darum ging, jetzt sind wir ja eh schon Thema, dass ja, vieles Altes einfach wieder neu aufgearbeitet wird und man, gut, vielleicht muss man ein bisschen Hintergrund wissen, weil man weiß, dass das eine mehr Arbeit als das andere bedeutet. Aber effektiv steht für gewöhnlich das Grundkonzept, man weiß, die Figuren, die Geschichte und gut, vielleicht muss man die Figuren nochmal neu modellieren. Manchmal muss man sie doch schöner machen, aber wie heißt es? Alter Wein in neuen Schläuchen. Und damit nochmal Geld
machen. Darf ich ganz kurz mal? Okay, lass uns doch mal ganz kurz, wir können das ja so machen. Florian ist ja unser Experte auf diesem Gebiet. Er kann ja mal zu jedem, wirklich kurz, sich kurz fassen, zu jedem Kram, Remake, Remaster, Port, mal 3 Sätze sagen und dann gehen wir auf das, was Kevin sagt, gehen wir da mal drauf ein. Vielleicht auch auf aktuelle Sachen. Wollen wir das so vielleicht machen?
Was soll ich denn sagen? Soll ich erklären?
Oder? Naja, erklär ganz kurz so mal in kurzen, einfachen Sätzen, damit die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen unbedarft sind bei diesem Thema, wissen, was ein Remake ist oder ein Remaster. Ich weiß es jetzt mittlerweile, ich gebe es ja zu, ich wusste es auch nicht immer, aber dass du jetzt vielleicht noch mal ganz kurz
erklärst. Ach, mir fehlt noch ein Reboot, fehlte da.
Ja, pass auf.
Genau, ne? Mal diese vier Begriffe mal ganz kurz in einfachen Sätzen, in einfach kurzen Sätzen erklärst.
Okay, ich versuche mich sehr kurz zu halten. Also, du entwickelst ein Spiel, dieses Spiel bringst du auf eine andere Plattform und veränderst es nicht, das ist eine Portierung, ein sogenannter Port. So, du hast jetzt ein PlayStation 3 Spiel, was du jetzt auf die PlayStation 4 bringen möchtest, aber du verbesserst gewisse Sachen. Du erhöhst die Framerate, du änderst ein paar Texturen um und du erhöhst die Auflösung. Das ist ein Remaster. Das heißt, die fassen das Original an und verbessern das ein bisschen. Dann hast du ein sogenanntes Remake. Das bedeutet, sie nehmen ein Spiel, sagen, yo, das ist geil, Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 war super. Kannst du heutzutage nicht mehr remastern, weil es trotzdem scheiße aussieht. Wir machen das ganze Spiel von Grund auf neu, mit neuer Grafik, mit neu, alles neu und bringen das dann raus. So, Shadow of the Colossus wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür gewesen. Das ist ein Remake. Dann haben wir noch einen Reboot. Das hatten wir zum Beispiel mit Tomb Raider im Jahr 2013 mit einem großen Fragezeichen. Da hat man sich gesagt, okay, wir haben eine schöne Spielereihe, die an einem Punkt angelangt ist, da kommen wir nicht weiter, uns fällt nichts ein oder wir haben uns so verzettelt, dass Lara, keine Ahnung, gestorben ist, wieder auferstanden ist und so weiter und so fort. Wir fangen das Ganze wieder von vorne an, das heißt, man nimmt das Ganze, nimmt die Grundidee, den Grundtitel, die Grundcharaktere und fängt einfach neu an. Muss auch nicht unbedingt die gleiche Story sein, weil sonst wäre es ja ein Remake, sondern man nimmt einfach das Grundgerüst und baut etwas Neues, das ist ein Reboot. Man startet neu mit einer neuen Geschichte. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Reimagine, das heißt, man nimmt ein Original, zum Beispiel, wenn ich jetzt Tomb Raider 1 nehme, meinetwegen, ich möchte dieses Spiel nochmal neu machen, möchte aber kein richtiges Remake machen, weil in der Geschichte waren zwei, drei Sachen unlogisch. Ich nehme quasi die Grundgeschichte, verändere aber zwei, drei Sachen. Das heißt, Reimagine heißt einfach, ich nehme die Grundgeschichte, aber erfinde sie nochmal neu. So, und das sind so die Sachen, die es gibt. War dir das kurz genug, Olli?
Ja, sehr geil. Also besser hätte ich es nicht machen können. Oder ich hätte es gar nicht besser. Also war super, ehrlich. Okay, jetzt kommen wir ja...
Ja, da war schon ein Punkt bei... Also ich sag mal schon selbst, Crash Bandicoot 1, 2, 3 remaked für PlayStation 4 sind zwei Generationen dazwischen gewesen. Auf der ersten Generation gewesen, in der vierten wieder rausgebracht, ist aus meiner Sicht jungen Menschen alte Spiele da reichen, ist aus meiner Sicht kein Cash-Grab. So, das ist so, gleichzeitig auch gucken, wie kommt die Figur noch an, wir haben die Marke noch, können wir die weiterführen. Aber so Sachen wie PlayStation 3 erschien, hat sich vielleicht gut, nicht immer am Beispiel von hat sich scheiße verkauft, sondern hat sich gut verkauft. So, PlayStation 4, machen wir nochmal ein paar Filter darüber, verkaufen es nochmal. Ist das, mir ging es halt, wie ich darauf gekommen bin, dass es generell auch, meinetwegen kann man auch einen Crash Bandicoot nehmen. Das ist nun halt einfach irgendwie gefühlt ein Paradebeispiel, aber auch Resident Evil 2 auch. Auch sehr gute Spiele, beide, Original und Remake. Aber, was ich da drin manchmal sehe, so in den dunklen Momenten meines Lebens, ist, dass es eine gewisse Ideenlosigkeit bei den Entwicklern herrscht, die sie nicht mehr wissen, was für eine Geschichte sie entwickeln sollen. Neu, sie trauen sich nicht unbedingt an neue Marken traut sich sowieso kaum noch jemand ran. Dann sagen sie sich, warum nicht was Altes neu aufarbeiten? Und Nintendo, gut, mit den ganzen, Nintendo ist jetzt ja berühmt für sehr viele Ports, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil die Wii U einfach sich nicht gut verkauft hat. Die möchten die ganzen schönen Spiele, die sie gebastelt haben, nicht irgendwo vergammeln lassen, deswegen holen die nochmal rüber. Das ist jetzt quasi für mich schon wieder ein ganz gesonderter Punkt, aber...
Wo ist das Problem jetzt?
Ob die Entwickler kreativlos werden und alte Spiele aufgreifen, damit sie weniger Arbeit haben und sich keine Gedanken über neue Geschichten oder neue IPs machen müssen.
Ja. Okay, meistens sind es ja irgendwie so kleine Studios, die beauftragt werden, da irgendwelche Remakes oder Remaster zu machen. Sind ja nicht die ursprünglichen Entwickler, die jetzt sich da nochmal dran setzen. Vielleicht haben sie nochmal ein Auge drauf Ne? Aber meistens sind es ja wirklich nur so kleinere Studios, die irgendwelche Auftragsarbeiten dafür erledigen. Von daher finde ich so okay. Weil die eigentlichen Entwickler machen ja irgendwie was ganz anderes oder existieren gar nicht mehr in einem Studio. Rare zum Beispiel oder BioWare, die meisten Leute sind ja schon längst abgewandert, die haben ihre eigenen Studios gegründet. Von daher, wo ist das Problem? Und sag mal so, als Fan, jetzt zum Beispiel Catherine, ne, ihr wisst ja, ich bin ein großer Catherine-Fan, jetzt gab es ein Remake irgendwie, ich find's geil. Klar, es ist ein bisschen, man kann sagen, ist vielleicht ein bisschen einfallslos, aber ich habe mich total darüber gefreut, weil ich hatte einfach nochmal Bock auf das Spiel und dieses Remake gab mir den Grund dafür, das nochmal anzumachen. Also das nochmal zu zocken. Ich habe es jetzt noch nicht durch, aber ne, also von daher ist es okay. Weil es gibt ja genug andere Marken. Es werden ja keine Leute abgezogen. Man kann ja nicht sagen, die werden jetzt, die eigentlichen Entwickler werden jetzt, die dürfen kein neues Projekt machen, ne, sondern wie gesagt, es sind einfach nur kleinere Studios.
Da bin ich 100% bei dir. Von Entwicklerseite, das ist ja tatsächlich so, manchmal sind es auch tatsächlich kleinere Studios innerhalb der Studios, dass du sowas siehst, wenn das Spiel von Capcom ist, beschäftigt sich jetzt nicht das Haupt-Capcom-Team mit dem Remaster von, keine Ahnung, Resident Evil 6, sondern das ist dann irgendein kleineres Team, das eben halt remastert oder portiert oder wie auch immer das dann gemacht wird. Zum anderen ist, glaube ich, die Kundschaft, die so ist wie ich, sehr, sehr viel größer, als man denkt, denn ich bin sehr großer Verteidiger dieses Konzepts. Ganz, ganz viele Spiele habe ich zum Beispiel auf der PlayStation 3 nicht gespielt, weil das eine einzige Dia-Show für mich aus meinen Augen war, eine einzige Ruckelorgie. Und ich genau weiß, jetzt kommt es auf der PlayStation 4 raus, das läuft in 60 Bildern butterweich und da kann ich es dann genießen und so sollte man Spiele auch genießen. Und es ist so der Punkt, wo ich dann zugreife und deswegen stehe ich da total drauf. Und kann auch immer diese ewige Kritik nicht nachvollziehen, weil die Leute, es steht ja einfach nur im Regal oder ist im PlayStation Store. Es sagt ja, zwingt dich ja keiner, das zu kaufen. So. Und deswegen verstehe ich immer nicht, warum man sich über mehr Content aufregt. So. Und diese Kritik, dass dann weniger normale Marken rauskommen, die sehe ich eigentlich da eher nicht so. Ich glaube, das hat eigentlich eher mehr damit zu tun, dass viele große Studios sich allgemein nicht mehr an dieses finanzielle große Wagnis trauen heutzutage, dass sie da viel Geld für eine Marke reinbuttern, die unbekannt ist. Deswegen greifen sie wahrscheinlich dann eher nochmal darauf zurück, ein neues Tomb Raider zu machen oder den 2000. Resident Evil Teil zu machen. Und da dann ihr Geld zu verbraten, weil das ist so eine sichere Nummer. Da wissen die, okay, wir machen auf jeden Fall keinen Verlust. Als wenn wir jetzt Ubisoft haben mit einer neuen IP wie, war das glaube ich Ubisoft, ne, mit Starlink, wo schon alle im Vorfeld bei den Trailern gesagt haben, Leute, was ist los mit euch? Toys to Life ist schon seit 3 Jahren tot. Und die bringen jetzt so ein großes Ding raus. Und das war von Anfang an eine Totgeburt, egal wie gut das Spiel ist. Und ich glaube, das ist eher der Punkt, weswegen die großen Entwickler keine großen neuen Marken mehr rausbringen. Wobei ich persönlich schon finde, in den letzten 2 Jahren sehe ich da eine andere Entwicklung. Da kommt schon was. Das ist halt, ja, es ist nicht so viel wie früher halt, ne? Wie Ende der 90er oder Anfang der 2000er, weil da gab es halt viele Marken einfach nicht. Da mussten sie Ideen haben. Und die Produktionen waren natürlich auch deutlich günstiger, weil die Spiele nicht so entwicklungsintensiv war, ne? Angefangen von 8-Bit-Spielen, wo du 2-3 Monate dran programmiert hast, bis PlayStation 1 spielen oder so. Ne? Das ist ja anders, als wenn du jetzt heute 5-6 Jahre an einem Spiel entwickelst.
Also sie setzen quasi auf das sichere Pferd, aber ich habe zum Beispiel heute jetzt wieder, ich habe da noch nicht recherchiert, inwieweit es wieder ein Gerücht ist, das sich bestätigen könnte, aber wenn ich zum Beispiel heute wieder lese, Rocksteady arbeitet eventuell an einer Aufarbeitung der er stand das ein neues Batman-Spiel, was aber irgendwie auch nur eine Neuauffassung von den Arkham-Teilen sein soll. Ich denke, warum? Die sind auch noch gar nicht so alt. Weißt du, die sind auf der Xbox 360 rausgekommen. Warum sitzen da auch Leute hinter, die Manpower hinter, auch wo du sagst, Remaster, okay, besonderes Studio, manche Leute auch, manchmal auch bei Remakes, wie bei Shadow of the Colossus, aber auch da sitzt eine Menge Menschen dran, oder bei Resident Evil 2, das stammst du ja nicht mal eben aus dem Boden, und die hätten genauso gut irgendwas Neues machen können. Klar, da kommt wieder der Aspekt, neue IP kennt keiner, der muss natürlich schon überzeugen, aber die hätten ja auch ein Resident Evil 8 machen können. in der Sicht.
Aber ich verstehe, ja, klar, aber wie gesagt, wie Florian schon sagte oder ich auch, es sind halt nur kleine Entwicklerteams, die das machen. Die ziehen ja nicht das Hauptteam dafür ab. Die machen sicherlich was Neues. Bei Rocksteady war es ja irgendwie, Superman war ja, glaube ich, mal im Gespräch.
Ja, lange her, das scheint ja irgendwie gestorben
zu sein. Ja, gut, egal. Oder vielleicht mal so einen neuen Batman-Teil. Ich meine, das Ding ist ja nicht gegessen. So, und ich sag mal, wenn du jetzt echt, versetz dich doch mal in die Lage von jemandem, der jetzt totaler Batman-Fan ist und auch diese Arkham-Reihe total abfeiert, für den ist das doch ein Grund, der freut sich doch darüber. Für den ist es vielleicht echt ein Grund, nochmal zu sagen, ey geil, das kommt jetzt nochmal in einer geilen Grafik, vielleicht für die neue Konsolengeneration, dann zocke ich das nochmal. Ich gebe dann auch meinetwegen da nochmal 50 Euro für aus, egal.
Es gibt immer irgendwo einen, der sich freut, das ist klar, das.
Ja, klar, aber das kann dir doch nicht, das kann dir doch nicht schaden.
Nee, ihr dürft mich auch nicht falsch verstehen. Ja, klar meckere ich ein bisschen. Aber ich merke ja, dadurch, das ist ja wieder dieser Aspekt, verschiedene Meinungen. So gut, sonst hat man kein Diskussionspotenzial. Und ich merke ganz klar, dass ihr nicht mal ansatzweise so denkt wie ich. Ich sag mal so, bei hier Crash Bandicoot 1, 2, 3, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, da war viel Zeit zwischen, da sage ich auch, geil. Kaufe ich nochmal, spiele ich jetzt nicht so intensiv meinst, wie die Original, aber ich weiß nicht, so Arkham ist mir persönlich, es gibt Sachen, die sind mir zu jung, um sie schon wieder rauszugraben. Gerade weil die PlayStation, wenn es auf der PlayStation 3 oder Xbox 360 war, das waren ja keine Konsolen, die sich wenig verkauft haben.
Okay.
Wii U, ja.
Ich kann das verstehen, dein Argument, ja. Aber vielleicht finanzieren sie sich damit auch ihr großes Projekt, ihr großes neues Franchise. Kann sein, weiß ich nicht,
aber. Ja. Du hast ja auch manchmal stößt mir das auch ein bisschen negativ auf, da fällt vor allem, so lieb ich Capcom habe, ich liebe die echt sehr, vor allem in den letzten Jahren, so kopfschüttelnd sitze ich immer davor, gefühlt ist Resident Evil 4 nach Tetris das Spiel, was auf den meisten Plattformen veröffentlicht worden ist.
Ja.
Und das ist mir dann zu übertrieben, weißt du, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben Resident Evil 4 jetzt schon gekauft habe. Ich habe zwei unterschiedliche PC-Versionen. Ich habe einmal die HD-Version und einmal die Remaster-Version. Ich habe es auf dem GameCube-Original, ich habe die PlayStation 2-Version gekauft. Ich habe es auf der PlayStation 3 gekauft als HD-Version. Ich habe das Remaster auf der PlayStation 4-Version. Jetzt kommt noch eine Switch-Version oder ist eine Switch-Version draußen. Capcom übertreibt ein bisschen mit ihren Remasters.
Und ja, Ports. Wieso? Aber guck mal, es gibt ja, du bist jetzt auch, sagen wir mal, jemand, der, du bist ja so ein Spielefreak, sag ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt nur einer Marke treu sind. Die jetzt sagen, okay, ich zocke halt immer nur Nintendo oder so. Und die kaufen das ja jetzt nicht nochmal auf der PlayStation, weil sie gar keine PlayStation haben. Und dann ist doch okay, wenn sie jetzt, sagen wir mal, das Resident Evil 4 war das ja, das haben sie vielleicht damals auf dem GameCube gezockt, dann aber nie wieder, weil es kam dann halt nicht mehr und jetzt haben sie halt eine Nintendo Switch, weil es sind halt Nintendo-Jünger, so und jetzt kommt es halt nochmal für die Switch raus, dann ist es doch okay. Die haben ja jetzt, die waren nicht im Zwang dazu, sich das noch für die alle PlayStation-Geräte nochmal zu kaufen, weil sie halt, ich kenne welche, die tatsächlich immer nur Nintendo
zocken. Also wenn ich jetzt, und das wenn ich ja Nintendo-Fanboy okay. bin und ich habe Resident Evil 4, wo es sich gerade so angucke, auf den GameCube gezockt, dann gucke ich eine Reihe da drüber, da habe ich das, das war so ein halbes Remaster auf der Wii gezockt, zum Beispiel. Mhm. Wii U ist, glaube ich, von Resident Evil 4 ausgesetzt worden und dann schon wieder auf der Switch. Ja, das heißt, allein auf Nintendo-Konsolen hättest du es schon dreimal haben können. So.
Ja, klar.
Aber da kommt wieder dein Aspekt,
nicht, musst du nicht kaufen. Aber jetzt eben nicht sechsmal. Okay.
Ja, nee, ich sag ja, ja nur Capcom übertreibt. Die portieren das auf die.
Aber du musst es ja nicht kaufen, wie du selber jetzt vorhin dein Argument irgendwie sagst, ja, du musst es ja nicht kaufen, ist doch egal.
Wir haben ja auch andere Fälle,
wo... Wenn du jetzt echter Fan bist, wenn jetzt... Es gibt doch Leute immer, ich meine, ich kenne auch jemanden, der halt nur immer ein bestimmtes Spiel spielt, so, und nichts anderes. Wir sind da sicherlich auch ein bisschen anders drauf jetzt und auch vielleicht unsere Zuhörer, aber es gibt so Leute, die eben nur ein bestimmtes Franchise zocken irgendwie und die kaufen dann halt alles, was mit Resident Evil zu tun hat. Und dem willst du das jetzt nicht gönnen? Ich meine, warum nicht? Ich meine, die Switch hat doch auch Vorteile, eben, dass du halt unterwegs zocken kannst oder auf der Couch irgendwie, während deine Frau irgendwas anderes
tut. Mit gönnen hat das ja nichts zu tun. Ich sage ja nur, er war ja am Anfang auf diesen Cash-Grab-Zug. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Es gibt so diese zwei Varianten. Es gibt einmal Capcom, die schon zum Running-Gag in der Industrie sind, wo gesagt wurde, oh, neues System. Was mal gucken, wann dann wieder Resident Evil 4 bis 6 rauskommt.
Ja, gut, aber da fällt mir auch Skyrim
auf. Genau, du hast Skyrim, wo es auch schon wieder hieß, oh, neues System, mal gucken, wann Skyrim rauskommt. Für Taschenrechner. Und dann hast du aber...
Ja, aber scheint doch aufzugehen. Und das ist ja auch wieder das Argument bei Kevin. Ich meine, wenn ich jetzt Firmenboss bin irgendwie und ich sehe... Ich bringe jetzt, da kommt ein neues System raus und ich, ach scheiße, da haue ich jetzt nochmal einen Street Fighter dahin oder was weiß ich, einen Skyrim oder so. Und es wird ja gekauft. Sonst würden sie es ja nicht mehr machen.
Meinst
du? Das ist doch, die gehen doch immer nach den Umsatzzahlen irgendwie. Das andere interessiert die doch nicht. So, und dann, du wirst doch gekauft. Es wird gekauft. Deswegen bringst du es doch für die Switch nochmal raus, weil es eben auch schon auf anderen Systemen sich gut verkauft hat. Ganz klar, sonst würden sie es nicht machen.
Mein zweiter Punkt ist, es gibt natürlich auch Remaster-Spiele, wo man sich wirklich ärgert, die wirklich darauf ausgezielt sind, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, wo sich nicht darum gekümmert wurde, irgendwelche Verbesserungen zu machen, wo wirklich nur die Intention ist, das Spiel irgendwie auf dieser Konsole lauffähig zu machen, das wahrscheinlich sogar noch schlechter läuft als auf der alten Konsole. Da ist tatsächlich Batman Arkham Asylum und Arkham City ein sehr gutes Beispiel. Da wurde in dieser Generation versucht, sehr schnell Geld aus dieser Marke zu ziehen, indem man das Ganze auf die PlayStation 4 geportet hat, hat festgestellt, sieht alles scheiße aus, hat dann eine aktualisierte Unreal Engine genommen, es lief alles, es sah nicht nur schlechter aus als auf der PlayStation 3, es lief auch wesentlich schlechter, und das war so ein Negativbeispiel, wo man einfach sagen muss, dass das hätte nicht im Regal stehen dürfen, so, ne? Und das ist so der einzige Punkt, wo ich dann mich dann drüber aufregen würde, weil das hat einfach damit nichts zu suchen, und das versaut mir dann auch den Spielspaß, wenn das Spiel schon halbwegs unspielbar ist oder beschissen aussieht, weil die Leute sich keine Mühe gegeben haben. Ne?
Guck mal, ich kann da nochmal einführen, als jemand, der 3 und 4 gemocht hat, Saints Row. 3 durchgespielt, 4 durchgespielt auf PC, ist ja auf der dritten Generation gewesen, hier PlayStation 3, Xbox 360, haben sie nochmal wieder rausgehauen auf der 4. Jetzt hauen sie nochmal auf der Switch. Läuft wohl ziemlich beschissen, so dass ich dann die Finger auch davon gelassen habe, wo ich gedacht habe, könnte ich nochmal auf dem Sofa spielen, weil das immer ein Spiel ist, immer mal zwischendurch, wo ich Bock drauf habe. Jetzt hauen sie 4 nach. Die haben jetzt schon, sind jetzt in der dritten Generation, kann man es noch nicht sagen, in der zweiten Generation, wo sie sich damit die Zeit vertreiben, bringt zwischendurch so einen Schmuh raus, wie, ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß. Die hätten doch mal was vernünftig, ihre Zeit vernünftig investieren können und Saints Row 5 rausbringen können. Das hätten die Leute auch gekauft, aber die haben lieber ihre Zeit in sowas investiert.
Also Saints Row auf der Switch ist ja eine richtig große Frechheit, weil das Ding, das läuft ja teilweise mit unter 10 Frames. Das ist unspielbar. So, und mittlerweile ist es ja schon einige Zeit vergangen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gepatcht haben, aber ich hatte mir damals von Gregor von den Rocket Beans das Video angeguckt. Da saß ich nur kopfschüttelnd vor und habe gesagt, dass sie dafür auch noch, ich glaube sogar Vollpreis verlangen, das ist eine absolute Frechheit. Ey. Selbst wenn es nur 30, 40 Euro sind, das geht gar nicht, sowas. So, und das Spiel ist auch noch in gewisser Weise alt. Und seitdem ich Witcher 3 auf der Switch sehe, kann man sich auch nicht mehr damit rausreden, dass das System zu schwach ist, weil in Saints Row ist auf jeden Fall meilenweit von einem Witcher entfernt, was die Grafikleistung angeht. Ja, und bei Saints Row, genau in der Reihe, da würde ich sogar tippen, dass sie einfach nicht genug Geld haben, um ja jetzt das nächste große Projekt an den Start zu bringen und da noch versuchen, ein bisschen das aufzupushen. Das könnte zum Beispiel angehen, aber das weiß man halt nicht, ne?
Ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema, da kann man, wie man merkt, doch noch könnte man relativ ausgiebig drüber sprechen und auch anscheinend auch mal drüber streiten. Ich war gerade verwundert, wie vehement sich Olli auf deren Seite geschlagen hat, so ein bisschen. Ich kann die Argumente verstehen.
Ich kann dich auch verstehen, Kevin, also ganz ehrlich, aber andererseits, ja, mein Gott, ich meine, wie gesagt, wir sind halt auch Freaks, das muss man halt auch so sehen. Wir haben halt viele Konsolen, wir haben einen Spiele-PC, aber viele haben halt teilweise echt nur eine Konsole, und warum soll man denen das nicht gönnen? Natürlich finde ich es dann auch eine Schweinerei, wenn sie jetzt Saints Row jetzt auf der Switch irgendwie so beschissen bringen irgendwie, das geht natürlich nicht, aber da ist halt natürlich die Gefahr, klar, ich meine, Switch verkauft sich halt richtig, richtig gut und jeder will da halt noch eine Mark machen, ne? Ich meine, gut, das ist ein scheiß Argument, aber das Risiko hat man halt bei diesen Remakes dann, ne? Dass man da sagt, okay, das hauen wir jetzt schnell mal raus oder Remaster und ja gut, aber andererseits, klar, es geht auch halt anders. Wir sehen es ja bei Resident Evil 2 als Remake irgendwie, da haben sie es richtig gut gemacht. Halt.
Ja, ich gönne den Leuten das alles. Bei mir ist es nur dieses, was wäre wenn? Ne? Klar, die haben jetzt das rausgebracht, aber was hätte denn vielleicht sein können, wenn sie diese Manpower in andere Sachen, in Nachfolger oder vielleicht sogar neue Sachen gesteckt hätten? Aber das Problem ist, das wird man halt nicht rausfinden. Und wie du schon sagst, es wird gekauft. Und ist auch in Ordnung. Und ich finde es auch jetzt im Nachhinein, ich war ja zu Anfang auch einer, der gekrittelt hat, bevor ich die Switch hatte, dass sie so viel da jetzt raufbringen. Aber das, weißt du, hier, Bäcker, neue Brötchen, alles klar, gib her. Und das ist die Switch, wenn da portiert wird. Und selbst ich, Depp, kaufe inzwischen Spiele nochmal für die Switch, die ich schon woanders habe. Also, es klappt. Aber trotzdem denkt man sich manchmal, hätten sie die Manpower noch irgendwo anders unterbringen können.
Ja, aber das ist ja das Ding. Wenn sie das Remaster nicht rausbringen würden, keine Ahnung, Resident Evil 4 meinetwegen, das Studio, das Resident Evil 4 remastert, das würde es dann einfach nicht geben. Also du verlierst keine Manpower dadurch, weil das Hauptstudio sich dann mit keine Ahnung, Monster Hunter schieß mich tot beschäftigt und irgendein kleines Indie-Studio, wo Nachwuchsstudenten sind, die, keine Ahnung, das gerade lernen, die werden dann damit beauftragt, dass sie das mal eben remastern sollen. Also die hätte es sonst einfach nicht gegeben. Es würde sich, glaube ich, da bin ich eigentlich sehr von überzeugt, es würde, die Spielelandschaft würde sich nicht verändern, es würden nicht mehr oder weniger Spiele rauskommen, nur weil die Remaster nicht mehr existieren würden. Denke ich.
Ja, es ist schwierig, ne? Aber da haben wir jetzt trotzdem, finde ich, recht gut erschlagen. Und es war diskussionswürdig, das ist ja auch schön.
So, aber es war keine ganze Folge. Guck mal, das sind noch nicht mal eine halbe Stunde, wie wir jetzt über das Thema reden.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Ja gut, wir hätten das noch
eben. Ja, man hätte noch im Detail Spielebeispiele durchkauen können, aber eigentlich ist das so auch durchaus gut.
Euer Lieblingsremaster, euer Lieblingsremaster.
Resident Evil 2.
Bla, ja. Das war jetzt nur.
Der Witz ist ja noch, dass ich, wenn ich das Original gespielt habe, bei den Remakes, Remastern nicht mehr weit kommen. Also eher bei Remakes habe ich das. Ich habe gemerkt, dass bei, was ein positives Beispiel ist, das Remake, aber für mich nicht funktioniert, ist Link's Awakening. Ist ja, um mich mal wieder vielleicht Daumen nach unten zu kassieren, der einzige Zelda-Spiel, das ich jemals durchgespielt habe bisher. Ich liebe das Spiel. Aber so habe ich dann halt bei der Version auf der Switch, so knuffig sie ist und so schön die gemacht ist, auch wenn die ja leichte Defizite hatte, so manchmal ruckelt, aber ich weiß im Prinzip, was mich erwartet. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich auch nie ein Mensch, der ein Spiel nochmal durchspielt oder selten, weil ich weiß, was mich erwartet, wenn ich nicht verschiedene Lösungswege habe. Und das hat man beim Zelda halt nicht. Und deswegen komme ich da auf die Schnelle nicht sehr weit. Was denn noch, nun weiß ich aber, Resident Evil 2 zum Beispiel, habe ich deswegen auch immer noch nicht angefangen, gekauft, nicht gespielt. Aber da weiß ich, da haben sie ja einiges verändert. Da schreckt mich tatsächlich ab, dass der, nicht Nemesis, sondern der Tyrant heißt er auch nicht mehr. Wie heißt er denn in dem Spiel? Mr. X. Dass Mr. der X, einen jetzt wesentlich häufiger verfolgt, als das im Original getan hat, wo ich mir denke, oh, ich will nicht immer weglaufen.
Ja, mich nervt das
ich
auch.
Ich weiß es ja noch nicht also mal, aber das schreckt mich ab, es zu spielen.
Ja, ich habe nur die Demo gezockt, aber da kam er ja schon und das fand ich schon so nervig. Aber egal.
Naja, ist auch ein bisschen abgedriftet, aber das ist halt die Problematik, wenn es Remaster oder beziehungsweise, nee, wenn es Remakes gibt von Spielen, die ich schon kenne. Ich habe zum Beispiel auch Crash Bandicoot 3 Remaster, spiele ich immer mal rein und habe auch durchaus mal Spaß, aber ich hätte nicht mehr den Ehrgeiz wie früher, weil ich die drei Teile auf der PlayStation 1 gespielt habe.
Aber da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich die Menschen sind, weil ich bin halt auch so ein Typ, der gerne mal ein Spiel zockt, was ich schon durch habe, das zocke ich dann nochmal, einfach aus Entspannungsgründen.
Ja gut, dann müsste es eins sein, das mich richtig halt gehuckt hat. Ne? Das war jetzt Crash Bandicoot 3, okay, habe ich damals Let's Played. Deswegen aus dem Ehrgeiz durchgezogen, das wird nachher so frustig, dass ich mir das nicht freiwillig nochmal antue.
Naja, gut, klar, das ist nun wirklich auch ziemlich frustig, das Spiel.
Aber wir können ja trotzdem schon mal sagen, was ist denn euer Lieblingsremaster und euer Lieblingsremake?
Catherine.
Okay, das ist dein Lieblingsremaster. Was ist dein Lieblingsremake?
Keine Ahnung.
Okay, Resident Evil 2.
Nein. Weiß ich nicht.
Ich wüsste das auch nicht. Ich spiele ja tatsächlich gar nicht. Also ich würde sagen, gut, ich habe ja natürlich aber Lieblingsremake Crash Bandicoot so bis jetzt, weil ich Resident Evil 2 noch nicht gespielt habe. Die das echt, also ich habe das nicht so gut erwartet und dass sich das so gut verkauft. Und Remaster habe ich tatsächlich, glaube ich.
Hast du gerade für die Switch gekauft? Würde ich mal in den Raum schmeißen.
Ja, aber nicht gespielt, weil du Dark Souls meinst.
Ach so, okay.
Na gut, habe ich die Version noch nicht getestet. Ich meine, da weiß ich, dass es mir so weit, wie ich komme, gefallen wird. Da können sie wahrscheinlich nicht viel kaputt machen, außer dass es ruckelt wie solche, was ich nicht glaube. Das hätte ich schon gehört.
Nee, es sieht aber ziemlich gut aus. Also ich fand, ich habe mal so Vergleichsvideos gesehen. Ich finde, die Switch-Version sieht richtig geil aus. Nur mal so.
Nee, deswegen, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen Remaster gespielt. Witzigerweise. Wüsste ich jetzt nicht.
Diablo 3?
Ja, gut, das ist in meinem Sinne kein Remaster, weil ich habe die PC-Version gespielt.
Support. Ah, okay.
Ja. Naja, gut, da bin ich, wenn man das da reinzählen wollen würde, bin ich auf der Switch überrascht gewesen, wie gut die Steuerung ganz gut funktioniert, bis auf das Inventarformular, aber.
Ist eine Portierung.
Mhm. Ja, aber eine gute.
Ja.
Erstaunlich gut. Wie gesagt, bis auf Inventarformular.
Ja, aber von der PlayStation 3 auf der PlayStation 4, würdest du sagen, ist es auch nur eine
Port? Nee, das ist ein Remaster, aber da habe ich, glaube ich, noch nichts.
Das ist ein Remaster, ne? Auch ein Port?
Es wurde nichts neu dran gemacht. Du hast ja, das Spiel basiert ja quasi auf einer PC-Version. Du hast dann quasi, musst du dir vorstellen, die PS3-Version läuft mit minimalen Settings.
Naja, aber stopp mal, Moment mal. Auf der PlayStation 3 gibt es, meine ich, nicht die Eternal Edition. Die gab es nur
ja,
auf der
PlayStation. Ja, aber das waren ja Add-ons, die dazu kamen. Die,
wie das ist ein Add-on, okay, ja klar. Stimmt schon, aber es hat ja das Hauptspiel erweitert.
Ja, aber das hat ja nichts mit den Remaster zu tun.
Ja, du mit deinen.
Es ist eigentlich nicht schwer. Ist ja auch scheißegal. Okay, also könnt ihr beide euch nicht gezielt auf zwei Spiele jeweils festlegen.
Weil ich keine Remaster spiele.
Ja, bei mir ist es Catherine als Remake, sag ich jetzt mal.
Ist aber ein Remaster.
Und, na Quatsch, ist ein Remake. Das ist doch kein Remaster.
Ja, aber sowas von ist das ein Remaster.
Also nee, aber überhaupt
aber
nicht.
Aber sowas von.
Nein.
Aber sowas von.
Da ist eine dritte Figur kam da mit rein. Das hat das Spiel komplett verändert.
Ja, aber es war ja ein Remaster. Sie haben es ja nicht von Grund auf neu entwickelt.
Doch.
Nein, es ist die gleiche Grafik-Engine. Es ist komplett alles gleich geblieben. Sie haben einfach nur das Spiel erweitert. Sieht
komplett anders aus. Im Gegenteil, die haben noch so viele Sachen. Du kennst das Original nicht. Die haben noch so viele Sachen bei diesem Puzzle-Scheiß. Da hast du so viele Möglichkeiten, die es in dem Original nicht gab. Erleichterungen zum Beispiel. Das gab es im Original nicht.
Extended Remaster.
Ja, es ist ein Remaster. Es ist ein klassisches Remaster.
Nein, das ist ein Remake. Ach, das ist ein Remake. Okay, Florian, erzähl du doch mal. Ich google das mal.
Das Thema hatten wir schon vor 4, 5 Ausgaben oder so, wo du auch behauptet hast, dass das ein Remake. Dann habe ich dir offiziell sogar irgendwo vorgelesen, dass es ein Remaster ist.
Hm. Ist egal,
kannst erzähl du erstmal. Es ist ein Remaster, weil sie haben nicht von null angefangen. Sie haben das alte Catherine genommen, haben die Auflösung hochgeschraubt, die Performance erweitert und haben ein paar Erweiterungen in Form von der dritten Catherine mit Q oder was das war da hinzugefügt, plus ein paar weitere Enden und noch einige kleinere Verbesserungen. Das ist ein klassisches Remaster, um mal zu
gucken. Nein, ist es nicht. Also ich lese hier gerade schon, auf Wikipedia wird es als Remake tituliert und bei Giga.de auch. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die recht haben.
Giga?
Hier steht, Catherine kommt zurück. Die Entwicklung bei Atlus haben ein komplettes Remake der Puzzle-Dating-Sim angekündigt. Das ist jetzt schon älter, aber ne? So. Das steht jetzt hier bei Giga.de.
Okay.
Nummer
die kompetenten Menschen von Giga.de.
Naja, komm. Also
naja, um das nochmal auf mein Video zurück zu verweisen, da hatte ich ja auch präsentiert, dass selbst Entwickler manchmal nicht wissen, was sie da machen. Da war ja mein prominentes Beispiel DuckTales Remastered, was einfach ein Remake ist, weil nichts von dem NES-Spiel übrig geblieben ist, was remastered werden könnte. Sie haben alles neu entwickelt, es ist kein Remaster. Also selbst die wissen manchmal nicht, was ist. Ich persönlich verstehe nach wie vor nicht, was das Problem ist. Es ist eigentlich komplett klar definiert, was ist. Deswegen auch bei Catherine das Ding. Ich verstehe immer nicht das Problem. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist für mich so, als wenn einer nicht versteht, was Fußball ist und was Basketball ist. Für mich kann man das ganz klar trennen. Aber ich bin da auch einfach zu nerdig und zu bescheuert.
Ich habe hier noch was anderes. Hier ist ein Fazit von serialkillers.org und da steht als Fazit: Catherine Full Body entpuppt sich als interessanter Mix aus Remaster und Remake. So, und jetzt kommst du.
Ja. Kevin, soll ich es das ist jetzt vielleicht noch
auch
länger?
So. Vielleicht ist es auch so.
Soll ich das noch länger irgendwie in die Länge ziehen?
Das macht keinen Sinn, wenn keiner von einem Standpunkt abweicht. Da braucht man nicht ausgiebig diskutieren. Ich hatte nur gehofft,
wieso, dass es noch so ein bisschen... Ist doch ein schöner Kompromiss, wenn man sagt, es ist halt eine Mischung aus beiden.
Ja. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe noch kein Remastered gespielt. Und die Frage ist, ob man das denn als Liebstes bezeichnen kann, wenn man vielleicht das Original nicht kennt. Bei mir steht ja immer noch Last of Us Remastered aus. Wenn ich das jetzt schon zum Beispiel schon gespielt hätte und finde es toll, wäre es als einziges gespieltes Remaster mein Liebling, aber ich kenne das Original halt nicht.
Ja, aber das habe ich ja ganz oft, dass ich die Originalversion nicht gespielt habe, weil ich teilweise extra gewartet habe, damit eine verbesserte Version rauskommt. Hier, Persona 5 ist so ein Beispiel. Ich hab's, da habe ich es nicht mit Absicht nicht gezockt, aber da konnte ich es nicht zocken, weil zu der Zeit zu viel rauskam und ich wusste, da musst du 100 plus Stunden investieren. Jetzt kommt aber Persona 5 Royal raus in der verbesserten Version. Ist für mich natürlich ziemlich geil. Ist kein Remaster jetzt, aber das ist so ein Fall, wo ich die Ursprungsversion nicht kenne und da greife ich zu. Ich habe dann auf einmal deutsche Texte, ich habe eine deutlich erweiterte Fassung und einfach durchweg das bessere Spiel. Und ich finde schon, dass man sich da eine Meinung bilden kann, auch ohne das Original zu spielen.
Ich habe einen Remaster gespielt quasi. Oh, da war das... Boah, nee. Ich überlege gerade, Sleeping Dogs, kam das für PlayStation 3 schon raus? Nee, ne?
Ja.
Doch? Ja, weil das habe ich nämlich eine Zeit lang zu Anfang noch auf der PlayStation 4 gespielt und dann erst auf dem PC. Sure. Aber gut. Jetzt sind wir, glaube ich, dann doch am Ende angekommen und doch noch ein bisschen aus dem Rahmen gesprungen, was das Diskussionspotenzial anging. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr netten, gestressten Zuhörer da draußen Spaß mit unserer Folge hattet. Wenn ihr den hattet, dürft ihr gerne, ich habe das schon lange nicht mehr reingeguckt, geht aber so. Da dürft ihr gerne mal bei iTunes da irgendwie Sternchen vergeben oder bei YouTube ein Däumchen hoch und kann man bei Spotify bewerten? Ich glaube nicht. Ansonsten gerne weiterhin Kommentare. Letztens haben wir einen sehr netten, ich habe leider jetzt den User nicht gemerkt, haben wir einen sehr netten Kommentar auf Facebook gehabt, der unseren Podcast nachgeholt hat. Schöne Grüße gehen raus.
Grüße an Luca. Guter Mann.
Ansonsten helft ihr uns vielleicht auch weiter. Also eigentlich verdienen wir eh kein Geld. Aber ihr dürft trotzdem per Mundpropaganda uns weitertragen, dass uns mehr Leute hören. Denn wir machen das ja nicht nur, um uns untereinander zu zanken, sondern wir möchten, dass ihr auch Spaß daran findet, wie wir uns an die Kehle gehen und brutal werden. Auf dass wir diese Folge dann 2021 remastered rausbringen können. Und das waren jetzt genug blöde Wortspiele.
Als sei denn Giga.de sagt, das ist ein Remake.
Dann müssten wir alles nochmal komplett neu aufnehmen. Nein.
Ja.
Ich bin gespannt, wir haben jetzt doch sehr ausgiebig über Gewalt gesprochen. Ich muss jetzt mal gucken, wie sich diese Ausgabe eignet für das erste Mal Timecodes. Aber ich bin stets bemüht. Ich habe ja noch eine Woche Zeit, mich da reinzufuchsen. Gucken, wie das funktioniert. Ansonsten, lieber C, sehe es mir nach, wenn ich es in dieser Folge noch nicht geschafft habe, weil der erwähnt es immer. Ansonsten hat noch keiner gemeckert, oder bei euch? Wegen Timecodes? Ja. Weil ich persönlich höre die Podcasts auch immer durch. Ich habe noch nie Timecodes genutzt. Das mal zu meiner Verteidigung.
Also ich mache einfach Pause und wenn ich weiterhören will, höre ich weiter. Ja. Aber das sollen ja sehr viele Leute nutzen. Deswegen, die das nutzen möchten und drauf warten, habt noch etwas Geduld. Wir versuchen unser Bestes.
Ich lese mich ein.
Wieso wir? Kevin macht das.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen mal festhalten, wir nehmen zwar gemeinschaftlich auf, aber das Schneiden und Hochladen ist meine Arbeit. Deswegen... Ich bin bemüht, ich will mich auch gerne weiterentwickeln, denn man kann gewonnene Kenntnisse immer auch zukünftig weiter nutzen. So.
Der Mann mit den 1000 Abos, was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, nochmal Gratulation. Du hast ja der letzten Folge deine 1000 Abos geknackt, unfassbar. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ich wollte eigentlich nur sagen, der Mann mit den 1000 Abos hat die technische Leitung.
Ja, danke. Habe ich gar nicht so richtig auf dem Zettel. Wenn ich hier Podcast aufnehme, bin ich so ein bisschen losgelöst von YouTube. Auch wenn ich das auf YouTube hier hochlade und dass da 100, 170 Leute zu sich nehmen. Zu sich nehmen, ja. Ey, wird Zeit, dass ich abmoderiere. Also, ich bin raus. Tschüss.
Ja, ich auch, ne? Tschüss.
Ich möchte noch sagen, ich habe meine Podcast-Kollegen und alle Zuhörer ganz lieb. Seid alle lieb füreinander.